Ich glaube, wir waren eigentlich sehr gut vorbereitet. Und zukünftig noch von meiner Seite werden natürlich nicht alle Aktionen so offen laufen. Es wird eher viel mehr verdeckte Aktionen geben, auch vor Ort da im Gebiet. Das werden wir weiter beobachten. Das wird wohl kaum jemand mitbekommen, weil wir sind dann nur noch in kleinen Gruppen unterwegs oder auch einzeln oder auch in der Dunkelheit. Auf jeden Fall haben wir dieses Gebiet weiter im Blick.
Wir bleiben die Geister des Waldes.
Das ist unsere Pflicht da.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Folge 27. Heiß ersehnt und von uns sehr sorgfältig vorbereitet. Thomas Mitschke in Lüneburg, du bist bereit?
Ich bin bereit. Bereit, wenn Sie es sind. Herzliche Grüße hier aus Lüneburg nach Berlin.
Es geht in dieser Folge um das Thema Aktivismus und anhand unserer Suche vom vergangenen Wochenende in Treuenbrietzen zeigen wir euch in einem Beispielfall, wie sowas laufen kann, was in der Vorbereitung wichtig ist und wie so eine Aktion von der anderen Seite als extrem störend wahrgenommen werden kann. Nichts für schwache Nerven, das sage ich jetzt schon mal als kleiner Spoiler vorweg, aber vor allen Dingen begrüße ich jetzt erstmal Jan Janisch, der diese Aktion mit uns auf die Beine gestellt hat, der diese Aktion auch ins Leben gerufen hat und der jetzt in seinem Studio, in seinem digitalen Studio in Sachsen-Anhalt sitzt. Hallo Jan.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ist mir eine Ehre. Und ja, liebe Grüße von Sachsen-Anhalt nach Lüneburg und nach Berlin.
Grüße zurück, lieber Jan.
Jan, du bist bekannt bei Instagram unter Wildes Leben in Sachsen-Anhalt. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
Ich wohne nicht immer schon in Sachsen-Anhalt. Das ist erst seit Ende 2018 so. Eigentlich komme ich daher, wo du jetzt gerade sitzt, aus Berlin und bin auch ein Berliner Stadtkind eigentlich und hatte eigentlich nichts großartig mit Natur oder mit dem Zugang zu Wölfen oder so zu tun, außer dass meine Mutter mich natürlich sehr naturnah erzogen hat. Wir haben immer ziemlich in der Wildnis in Schweden weit ab der Zivilisation Urlaub gemacht, hatten da immer Ferienhäuser, da habe ich immer Elche beobachtet, sogar immer so ein bisschen als kleiner Piepel auf den Spuren der Bären da gewesen und
krass,
so weiter.
Wie spannend.
Mein Cousin, wenn der mit unterwegs war, der war immer an der Konsole, der hat seine Nintendo von zu Hause mitgenommen und ich war halt immer draußen von früh bis spät, ne? Und hatte dann auch wirklich das Glück, Elche zu beobachten und das war für mich halt immer das Größte, ne? Auf den Spuren der Tiere zu sein. Bin natürlich auch so erzogen worden. Wir hatten Katzen, wir hatten Fische, wir hatten Schildkröten, wir hatten Hunde. Also ich hatte schon immer irgendwie den Zugang zu Tieren. Das war für mich natürlich das Größte. Als ich 6 war, habe ich einen Hund bekommen. Und das war dann halt wie mein Bruder, ne? Also ja. Mit dem bin ich aufgewachsen. Ich hatte immer den Zugang zu Tieren und es war für mich halt wunderbar. Und dann, man wird halt älter, man entwickelt sich, bin ich irgendwie dazu gekommen, dass ich halt den Bereich Sicherheit sehr spannend und interessant fand, weil mich irgendwie so Gerechtigkeit halt immer interessiert hat. Und bin dann mit 18 so an die Tür gekommen, ne? Hab erst so als Aushilfstürsteher, sage ich mal, geholfen und hab bei diversen Veranstaltungen dann auch Sicherheit mitgemacht. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich das eigentlich bis zu meinem 40. Lebensjahr halt komplett gemacht habe, aber dann halt auch irgendwann professioneller. Und dann eine Personenschutzausbildung gemacht habe, eine Detektivausbildung und für, naja, sagen wir mal, viele Promis von A bis C Promis halt wirklich auch Sicherheit gemacht habe, mit gewissen Prominenten auch wirklich, ja, die Welt bereist habe. Das war sehr, sehr interessant, aber ich war halt in dieser Zeit auch sehr entkoppelt vom wirklichen Leben, ne? Also das ist ja das, was die haben, das ist ja eine Scheinwelt. Also glücklich sein ist in dieser Welt auch irgendwie surreal, weil Glück ganz anders definiert wird, wie unter uns jetzt Menschen, die Zugang zu der Natur haben und die sich halt wirklich auch für die Natur einsetzen.
Ich stelle mir auch so vor, dass man natürlich in diesem Beruf ganz, ganz viel von seinen eigenen Bedürfnissen hinten anstellen muss, ne?
Genau.
Das ist bestimmt auch schwierig.
Also dadurch, dass ich den Fehler dann sozusagen gemacht habe und alles an mich gerissen habe in der Firma, Also bedeutet, ich habe Angebote an mich gerissen, wenn der Tag halt lang war, dann habe ich nach meinem Arbeitstag dann auch noch Angebote geschrieben, dann habe ich die Rechnung geschrieben, dann musste ich einspringen, wenn irgendjemand nicht sozusagen zur Arbeit erschienen ist. Und irgendwann, ja, fängst du dann an, dich zu hinterfragen, dann zu denken, du hast kein eigenes Leben mehr. Und es ist auch so, dass du kein eigenes Leben mehr hast. Ich habe eine richtig tolle Frau, bin jetzt in dieser Woche mit der 19 Jahre zusammen. Also wie gesagt, es hat mir ja nichts gefehlt. Wir hatten Geld, eigentlich in Anführungszeichen ohne Ende, gibt es zwar nie, aber im Vergleich zu jetzt ohne Ende. Ich wurde geliebt und ich habe meine Frau geliebt. Ich hatte tolle Hunde. Wir hatten teure Autos, wir hatten Luxusgüter, so das, was diese Menschen sich vorstellen, was einen glücklich macht, hat mich aber nicht glücklich gemacht. Und irgendwie habe ich mich immer mehr so klebrig, so wie so ein Vogel in so einer Ölpest gefühlt. Ich bin nicht mehr hochgekommen, hatte keine Freude mehr und habe mich eigentlich wirklich so dann wie früher so gesehnt, so frei zu sein. Und dann habe ich eigentlich schon schwere Depressionen bekommen und habe mich an wirklich eigentlich nichts mehr erfreut und habe halt den Zugang wieder zur Natur gesucht und habe dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt und habe da so eine Holzhütte, so ein Bungalow von 1980 in Sachsen-Anhalt gefunden mit einem Waldgrundstück. Und dann habe ich gesagt, das muss ich kaufen. Dann sind wir dahin, dann hat meine Frau zu mir gesagt, ist das dein Ernst? Also willst du jetzt wirklich hier? Dann sage ich, ja, ist mein Ernst, wir müssen hierher. Und ja, also sie fand es erst sehr, sehr komisch, ne? Und August 2018 sind wir dann, wie gesagt, in dieser schweren depressiven Zeit, wo ich dann auch wirklich krankgeschrieben war und so eine Gesprächstherapie hatte, die Firma trotzdem natürlich weitergelaufen ist, aber ich dann halt Leute eingesetzt habe. Ja, dann hatten wir da seit August, also 3 Monate, einen wirklich richtig tollen Sommer. Also ich bin richtig aufgeblüht. Ich war da in der Natur frei, bin da barfuß rumgelaufen. Die ersten Tauschgeschäfte mit Birnen, Walnüssen und so haben da mit den Nachbarn stattgefunden.
Das Dorfleben.
Die Leute waren ganz entspannt und nett, ne? Und ich habe sogar unbewusst meinen ersten Wolfswelpen gesehen. Und da, jetzt sieht man mal eigentlich meine Entkoppeltheit zur Natur. Ich war da nämlich mit unseren Hunden unterwegs. Und dann habe ich so geguckt und war ja halt noch völlig fremd hier in der wilden Welt von Sachsen-Anhalt, ne? Dann sehe ich so auf 50 Meter so über den Weg halt zur damaligen Zeit noch gedacht, Mensch, die haben ja hier einen richtig coolen grauen Fuchs, der hier über die, über die Straße rüberläuft, ne? Na, ich erzähle das dann dem Jäger, weil der Verkäufer da, der mir das verkauft hat, war auch Jäger. Und dann lachen die so in der Hand, so, pff, was für ein Idiot, ne? Und dann sagen die, ja, hast du einen Wolf gesehen? Und da sage ich, was, das war kein Wolf, war viel zu klein. Naja, war gerade halt die Zeit, ne? August, da sind es halt Welpen, die da durch die Gegend streifen. Da war ich halt völlig fasziniert. Meine Frau hat dann unterdessen schon mal zweimal einen an der Straße gesehen, wo sie von ihren Eltern dann mal zurückkam. Und ich habe immer keinen gesehen. War riesen enttäuscht, dass ich einfach nicht das hinbekomme. Meine Frau, die fährt Auto, sieht einen Wolf. Ich bin durch die Wälder gelaufen, nichts gesehen, ne? So, dann bin ich irgendwann mal mit meiner Frau Fahrrad gefahren. Und dann dachte ich so, weil sie immer so ein bisschen langsamer fährt, jetzt gebe ich mal Gas und alles sowas. Fahr vor und sag so, ich warte da vorne auf dich. Und sie kommt nach und sagt, na, hast du ja toll gemacht, ne? Hättest du jetzt wieder einen Wolf gesehen? Und dann sage ich, warum? Dann sagt sie, na, wo du Gasse eben hast, ist zwischen uns ein Wolf über den Weg rüber, ne? Und dann dachte ich immer so, na, sag mal, also, was ist denn hier los, ne? Naja, und jedenfalls, dann fanden wir es halt so schön, dass wir uns dann hier einen Restbauernhof gekauft haben. Ich konnte nicht mehr in der Berlin, ging einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr in diese entfremdete Stadt für mich, ne? Und ich musste den Zugang zur Natur haben. Das war meine Heilung in diesen 3 Monaten, war eigentlich alles. Also diese ganzen Sorgen, diese ganze Klebrigkeit, ne, dieser Teer, der war wie weggeflogen, ne? Und ich habe immer Medikamente strikt abgelehnt. Und diese Natur, das war mein Medikament, ne? Und dann haben wir uns, wie gesagt, diesen Restbauernhof geholt. Dann hat es noch bis 2020 gedauert, bis wir den ausgebaut haben. Stand 1970 hier vorher gewesen. Ja, und dann, ja, dann ging's los, ne? Dann sind die ersten Exkursionen in die wilde Welt sozusagen. Ich wohne inmitten dieser wilden Welt. Das ist halt mein Riesenglück. Also ich habe die Medizin täglich. Und dann saß ich 2020. Im Oktober, eigentlich wegen der Hirschbrunft in so einer Wiese, und habe die Hirsche vom Weiten beobachtet, ne, und fand es megamäßig. Also das war für mich schon die große wilde Welt, ne. Ja, dann auf einmal gucke ich so nach links, weil ich mich irgendwie beobachtet fühlte, und so auf einmal, so auf 5 Meter, so ungefähr, schätze ich ja, zwischen 5 und 6, lass es gewesen sein, steht halt ein Wolf im Gras, weil ich saß ja im Gras, ne, und guckt mich an, weil der mit dem Wind halt kam. Und ich guck den an und dachte erst so, hat jetzt hier einer seinen Hund laufen lassen? Oder? Dann habe ich aber diese Augen gesehen. Und gerade im Sicherheitsbereich achtest du immer viel auf Augen. Du achtest auf Hände, du achtest auf Ohren, auf Augenbrauen, also auf Körpersprache, ne? Und also ich habe so einem friedlichen Wesen schon lange nicht mehr so in die Augen geguckt, ne? Und diese bernsteinfarbenen Augen, die waren so faszinierend. Der war natürlich total erschrocken, hat sich umgedreht und ist weggerannt. Mhm. Viel schneller, als mir eigentlich in der Situation lieb war, ne?
Weil du konntest ihn nicht fotografieren oder filmen mit dem Handy?
Doch, ich konnte von hinten mit dem Handy noch, naja, von einem flüchtenden Wolf, kein schönes Foto, ne? Für mich war es aber da.
Das wertvollste Foto aller Zeiten wahrscheinlich.
Ich dachte, jetzt bist du der Naturfotograf überhaupt, ne? Das Foto war schrecklich, echt. Mhm. Also von einem flüchtenden Tier, aber...
Bedeutsam.
Bedeutsam. Ich bin dann aufs Fahrrad wie so ein Irrer nach Hause gefahren. Meine Frau hat zu dieser Zeit noch im Bett gelegen, weil sie da noch in der Gastronomie gearbeitet hat. Dann habe ich die am Fuß gerüttelt und habe gesagt, du glaubst nicht, was ich gerade gesehen habe. Völlig aufgedreht, ne? Völlig voller Glückshormone. Und die sagt, also bleib mal locker, was ist denn mit dir los? So habe ich dich ja schon lange nicht gesehen. Ich habe einen Wolf gesehen, habe einen Wolf, fast Schnappatmung bekommen, ne? Und ja, das war gigantisch. Naja, und dann ging es los. Ab in, sozusagen Mediamarkt bei Potsdam, sag ich mal. Oder in nennen wir es Elektromarkt, bei Potsdam. Und habe mir eine völlig schreckliche falsche Kamera nach Beratung. Ich habe ja auch gar keine Ahnung von Fotografie gehabt, ne?
Ich glaube, den hab Fehler macht geholt. Jeder.
Ja, und dann bin Kamera. Ich jeden Morgen in den Wald, jeden Morgen. Hat es erstmal ewig nicht geklappt. Aber so 6 Tage später, ne, wollte eigentlich gerade einpacken und stand in so einer Kiefer drinnen, auch getarnt, aber natürlich noch nichts im Vergleich zu jetzt. Vor allen Dingen, wenn ich sage stand, dann hat man immer so eine herabschauende, schlechte Position. Und das habe ich mir dann auch echt schnell abgewöhnt. Aber ich wusste ja auch noch nicht, wie ist das jetzt? Wie läuft es? Ne? Also ich hatte null Ahnung vor 4 Jahren. Es war wirklich direkt vor 4 Jahren. Und will gerade einpacken und sehe so im Augenwinkel rechts was und denke so, also so echt jetzt unter uns allen hier, willst du mich verarschen, habe ich so gedacht. Und dann kommt wirklich ganz langsam von rechts ein Wolf, ganz friedlich. Ich habe den in seiner natürlichen Bewegung halt beobachtet. Und dadurch, dass ich jetzt eigentlich zum Glück eine schlechte Kamera gekauft habe, die hatte Auslösegeräusche, war ein Spiegelreflex und die hat klack, klack gemacht. Das hört der Wolf natürlich mit seinen guten Ohren. Und guckt halt zu dieser Kiefer und denkt so, warum macht die Geräusche? Und in dem Moment guckt er halt die ganze Zeit. Meine Gefühle in dieser Zeit konnte ich nicht in den Griff kriegen. Meine Halsschlagader ist mir fast aus dem Hals gesprungen. Nicht vor Angst, sondern vor Faszination. Ne? Mhm. Und ich konnte es gar nicht glauben. So,
wow.
Und dann, ich hatte den wirklich 15 Minuten beobachten können. Der hatte sich dann natürlich distanziert von dieser Kiefer, die klickt. Weil die es normalerweise natürlich nicht macht. Und die kennen ihre Umgebung schon ziemlich gut, kann ich jetzt jedenfalls nach 4 Jahren sagen. Und hatte dann, naja, mehr oder weniger gute Fotos. Und für mich waren sie aber die Welt. Und ich dachte, tja, jetzt, was machst du da draus, ne?
Und war das der prägende Moment für dich, Jan? Also diese zweite Wolfsbegegnung, wo du mehr Zeit hattest, oder?
Ja, also das war, glaube ich, der prägende Moment. Und vor allen Dingen, guck mal, ich hatte ja zu dieser Zeit wirklich eigentlich auch nur diese Information, die überall in den Medien, in dieser Medienlandschaft, Anti-Wolf, sag ich mal, durch die Gegend geistern. Ne? Ich wusste nicht, passiert mir was, passiert mir nichts. Und ich habe gesehen, wie friedlich das ist und wie eigentlich der Wolf sich von einer Situation, die er nicht kennt, entfernt. Natürlich hat er ein anderes Fluchtverhalten wie jetzt ein Reh oder ein Hirsch oder so. Das sind Fluchttiere. Der Wolf ist ja eigentlich ein Beutegreifer. Aber ich habe halt gesehen, er beobachtet, er verschafft sich Raum Und er guckt halt wieder, wird er verfolgt, wird er nicht verfolgt. Du erkennst das auch an seiner Ohrstellung. Eigentlich versucht er sich auch einen Überblick zu verschaffen, was ist hier jetzt gerade komisch. Und das konnte ich halt durch meinen Sicherheitsberuf ziemlich schnell erörtern, dass der natürlich gar nichts von mir will, dass ich ja eigentlich der Eindringling in seinem Revier bin. Ne? Wir müssen mal auch alle verstehen, wir Menschen sind ja da auch in deren Revier. Und die kennen ja ihr Revier tausendmal besser wie wir, weil sie da viel mehr Zeit wie wir verbringen. Und wenn wir da mal fröhlich, tapsig da durch die Gegend schreien und durch die Gegend rennen und dann einen Wolf sehen, dann denken wir, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass der hier lang rennt. Aber eigentlich kann es nicht wahr sein, dass wir uns da so verhalten. Ne?
Also ab da hast du dich mit dem Wolf auseinandergesetzt, also mit der Biologie des Wolfes, mit seiner Rolle im Ökosystem wahrscheinlich und bist dann automatisch in die Wolfspolitik eingestoßen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also erstmal wollte ich natürlich, also das muss man jetzt auch ehrlich sagen, ich wollte für meine Wand ein richtig tolles Bild haben, ne? So, und dann dachte ich, den muss ich doch nochmal sehen und so. Aber eigentlich war es ziemlich schnell klar, habe ich mich noch im Oktober 2020 beim Wolf-Kompetenzzentrum in Ihnen gemeldet und bin dann weitergeleitet worden an Frau Dr. Antje Weber, die hier das Wolfsmonitoring leitet. Ja, und dann habe ich der gesagt, naja, also so, ich hab Wölfe fotografiert und ich beobachte die und hin und her und die so, naja. Na, schicken Sie doch mal die Bilder rüber. Und so, dann habe ich die rüber. Und dann hat die gesagt, naja, wenn Sie wollen, können Sie beim Monitoring mitmachen. Das bedeutet, Losungen sammeln, die Koordinaten dann mitteilen. Und ja, dann hat sie gesagt, wenn Sie wollen, treffen wir uns dann mal bei Ihnen. Und dann zeige ich Ihnen, wie das alles so funktioniert. Dann ist die auch gekommen. Dann war ich natürlich total fasziniert, dass man da so ein Stück weit ernst genommen wird. Ne? Und auch irgendwie was für die Forschung tun kann. Ne? Ich meine, Individualisierung von Wölfen durch die Losung, DNA von dem bekommen, Bewegungsmuster, wo die dann überall hingehen. Ja, und dann habe ich mich aktiv angefangen halt für das Wolfsmonitoring zu begeistern und bin dann natürlich darüber auf illegale Bejagung von Wölfen halt gekommen. Ne? Also das war mir vorher nicht klar, dass die hier so illegal bejagt werden. Und ja, dann hat ziemlich schnell angefangen, dass mein Aktivismus, dann ging wieder mein Unrechts- und Gerechtigkeitssinn los. Mhm. Ne? Mhm. Ja, dann habe ich angefangen, ziemlich schnell, ich glaube 2021 war das, die Geister des Waldes ans Leben zu rufen. Mhm. Dann habe ich mich so getarnt, meine Tarnung wurde dann natürlich immer besser, das hatte ich dann noch drauf von der Detektei. Da haben wir ja auch oft Gegenobservationen oder Observationen durchgeführt. Ja, und dann habe ich mich natürlich immer besser getarnt und hatte dann irgendwann ein Video, ich glaube, Sabine, die habe ich mal rübergeschickt, in die Kamera auch getarnt gemacht, dass halt die Geister des Waldes im Wald sind und sich die illegalen Bejager halt nicht mehr sicher sein sollen, dass sie halt dabei nicht beobachtet werden. Mhm. Damals war das ziemlich surreal. Also dann hatte ich dann irgendwann den Zugang gehabt, dass eine Fee in einem Teich, sag ich mal, im Blauen Auge in Sachsen-Anhalt heißt es, wurde die geschossen und versenkt. Und dann bin ich dann da zum Tatort und habe über meine, also da war ich natürlich komplett alleine und dann sind dann auch ziemlich schnell da so SUVs und aufgetaucht und haben mich dann beobachtet. Und da habe ich da berichtet, in die Kamera gesprochen, also in die Handykamera und habe es halt in die Welt, sage ich mal, in meine kleine mediale Welt, da hatte ich auch noch total wenig Follower, rausgetragen, um darüber zu informieren. Ne? Mhm. Und ja, irgendwann, ich habe ja dann natürlich meine Helden im Internet gehabt, um mich so, weil Thomas das angesprochen hat, dann hast du dich angefangen, mit den Wölfen zu beschäftigen. Da gab es dann zwei Accounts für mich, die meine absoluten Lieblingsaccounts waren. Das war einmal Wildlife Lausitz, der Steffen Heiber. Ja, und einmal war es der Matthias Kais, ne? Und da diese Filme da einzuatmen und denen ihre Beiträge zu lesen, das waren meine großen Helden, aber völlig unerreichbar zu dieser Zeit noch, ne? Steffen Heiber, irgendwann hat dann mal reagiert auf irgendeinem Foto und einem Video, da habe ich dann mit einem Stock im Internet sozusagen, also auf diesem Instagram gefilmt, wie ich die Losung auseinandergenommen habe, natürlich ohne Handschuhe und so, ne? Und halt Knochenstücke und Fellreste da drin sozusagen meinen wenigen Followern zu zeigen. Und dann kam mal ein Kommentar von dem, Junge, Mensch, zieh dir mal Handschuhe an, wenn du da mit der Losung rummachst. Ne? Und dann dachte ich so, boah, der hat mich wahrgenommen.
Fanboy-Moment.
Ja, genau, richtig Fanboy-Moment. Und dann dachte ich so, meine Güte, der hat meine Story geguckt. Ne? Und irgendwann haben wir dann mal gelacht und dann hat Steffen zu mir gesagt, Mensch, Kleiner, sagt er, da ist ja aus Scheiße was richtig Gute geworden.
Das ist lustig. Ne?
Ja, und dann irgendwann durch den Aktionismus, der bei mir halt viele Gesichter hatte, also ich habe dann angefangen, ziemlich schnell eigentlich ging es beim Monitoring-Treffen, hat mich dann die Frau Dr. Antje Weber gefragt, möchtest du denn bei uns hier im Landesamt für Umweltschutz mal deine Geschichte erzählen, möchtest einen Vortrag halten? Also war ich ja komplett geplättet. Ich, der noch eigentlich null Ahnung hatte, durfte was über die Wölfe erzählen. Meine Stimme für die Wölfe war ja für mich riesengroß. Ne? Da saß dann auch jemand wie Ralf Henschel im Publikum und hat diesem gelauscht, ne? Und ist dann zu mir gekommen, hat mir dann danach seine Karte übergeben, hat gesagt, wir sollten uns mal unterhalten. War für mich natürlich auch eine Riesenehre, ne? Dass so eine, sag ich mal, alten Hasen in dem Geschäft dann sozusagen so einen jungen Küken wie mir dann da Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Wir müssen ganz kurz erklären, Ralf Henschel ist unser erster Vorsitzender vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Genau, das nur als kleiner Einwurf.
Genau. Und ja, das war ein ganz lockerer Vortrag. Da habe ich das dann auch immer ziemlich mit meinem Sicherheitsberuf halt vorher verglichen, ne? Gerade was Herdenschutz betrifft und wie ich früher meine Sicherheitsberatung bei Leuten gemacht habe, die sich vor Menschen schützen. Ne? Mhm. Also wenn die sich vor Menschen schützen, wenn die an ihren Häusern teure Alarmanlagen anbauen, teure Fenstergriffe, die abschließbar sind, teure Türriegel und Videoüberwachung, dann ist das für die völlig normal. Aber Herdenschutz zu leisten, das ist völlig unnormal. Also es geht ja nicht. Einen Bestandteil aus der Natur vor dem zu schützen, das ist so surreal, aber mich vor meinen Nachbarn, vor vielleicht einem anderen Menschen zu schützen, das ist völlig normal. Mhm. Gewalt und Mord und Totschlag unter Menschen ist normal, dass ich mich davor schütze. Aber vor einem Tier mich schützen, sage ich mal, dass meine Herde, Schafe sozusagen kein Leid erfährt, das ist nicht normal und wird nicht anerkannt, ne?
Ja, absolut nicht nachvollziehbar. Also ich sehe das ja genauso. Wir sind bereit, uns vor menschlichen Gefahren zu schützen. Wir tragen Sicherheitsgurte im Auto. Ne? Wir tun alles, dass unsere Autos sicherer werden. Aber wenn es dann darum geht, dass wir unsere Tiere oder unsere Weidetiere schützen, dann sind wir da so ein bisschen skeptischer. Warum das so ist, das werden wir wahrscheinlich jetzt in dieser Folge nicht klären können. Aber definitiv. Was wir tun wollen, ist in dieser Folge, wir wollen ganz kurz unsere Aktion vom letzten Wochenende feiern. Wir wollen sie ein bisschen erläutern. Wir wollen euch sagen, was dort genau vorgefallen ist, was wir vorhatten und wie das Ganze entstanden ist. Das war letztendlich, das habe ich ja eingangs schon gesagt, deine Idee, Jan, dass wir daraus eine aktive Suche machen und ganz, ganz viele Menschen im ganzen Land mobilisieren, nach Treuenbrietzen zu kommen, um nach dem toten Wolf zu suchen. In der letzten Folge haben wir die Geschichte des toten Wolfes erzählt, Thomas Mitschke und ich. Und dann kam eben halt von dir diese geniale Idee, das so zu machen, den Aktivismus wieder aufleben zu lassen, vielleicht daraus eine neue Bewegung entstehen zu lassen. Das ist ja unsere große Hoffnung. Und ganz kurz als Einwurf noch, weil da ganz, ganz viele Fragen kamen. Diese Bewegung und diese Aktion hat jetzt primär erstmal nichts zu tun mit dem neuen Anti-Wilderei-Bündnis, was ja fast zeitgleich am Tag vorher aus der Taufe gehoben wurde, was wir sehr begrüßen, was wir ganz toll finden und wo wir auch gerne berichten, wenn da tolle Sachen anstehen und aktive Geschichten gemacht werden. Aber wir haben damit jetzt primär erstmal nichts zu tun, außer dass unser Verein, in dem wir sind, da auch beteiligt ist halt dran, ne, an dem Bündnis, Thomas.
Genau, der Vorstand war da, also Ralf Henschel, meine Wenigkeit und ja.
Hans-Holger Liste von der Allianz.
Wie viele Menschen da gekommen sind, genau. Mhm. Von der Allianz Brandenburg waren da. Also waren Menschen da aus allen Himmelsrichtungen unserer Republik, sind angereist. Das war schon sehr beeindruckend.
Wir haben uns ja vorgenommen, den toten Wolf zu suchen und das mit möglichst vielen Leuten, obgleich wir ja gewusst haben, dass die Chance, den Wolf zu finden, relativ gering ist. Das Ganze ist aber mit ganz, ganz vielen anderen Ideen und Visionen verbunden gewesen, diese ganze Aktion. Thomas, vielleicht magst du mal kurz darüber erzählen.
Also natürlich waren unsere Chancen, den Wolf zu finden, überschaubar. Mit dem Blick auf das Zeitfenster, ne? Da waren schon 3 Wochen ins Land gegangen, das spielt eine Rolle. Aber da lag auch, glaube ich, nicht unser Hauptaugenmerk. Natürlich bestanden bestimmte Chancen, auch vor Ort etwas zu finden, aber wir wollten generell erstmal Präsenz zeigen. Das, glaube ich, war ganz wichtig. Wir wollten auch sehen, wen berührt diese Umweltstraftat, diese schwere Umweltstraftat. Wer setzt sich damit auseinander und wer ist wirklich bereit, vor Ort zu erscheinen und Flagge zu zeigen? Und natürlich war es uns auch wichtig, vor Ort einmal zu rekonstruieren, zu recherchieren, wie geht man mit Natur um da vor Ort, wie wird also gejagt, was hat man für ein Verhältnis zu Wölfen. Und ja, da haben wir schon einiges gefunden, was uns ziemlich erschrocken zurückgelassen hat.
Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich wollte noch ganz kurz einfügen, dass Jan Janisch diese Woche aufgerufen hat, Fragen zu stellen an ihn. Damit ihr Bescheid wisst, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Jan wird 3 sehr wichtige, elementare Fragen beantworten, die ihr ihm gestellt habt in den letzten Tagen. So, dann kam der große Tag. Ich will ganz ehrlich sein. Jan kann davon ein Lied singen. Ich war ziemlich nervlich runter die Tage zuvor. Ich habe dann irgendwann auch diese typische Krise bekommen. Wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann ist das so ein bisschen so Rollercoaster-Gefühl. Ich war so ein bisschen durch Ups und Downs bin ich gegangen, dachte erst, okay, super, diese Aktion, die brauchen wir jetzt. Im nächsten Moment hatte ich dann irgendwie total Panik. Ich habe Jan dann irgendwie mal früh morgens um 5 irgendwie eine Nachricht geschickt. Jan, ich glaube, wir stehen da Samstag irgendwie mit 5 Leuten. Weißt du noch, Jan?
Ja, definitiv.
Wir 3 plus, sage ich mal, wenn wir gut rechnen, 2. Und ich hatte so eine Muffe, dass das irgendwie in die Hose geht. Kann das einer von euch nachvollziehen?
Definitiv.
Ja, natürlich.
Ja?
Das ist, ja, na klar. Du hast ja mit unglaublich vielen Menschen zu tun.
Genau.
Es rufen so viele Leute an, so viele Leute haben Fragen. Es sind ja viele Dinge zu beachten, logistisch, rechtlich. Also da gibt es so viele Betrachtungsweisen, die man anwenden muss, damit so ein Event überhaupt gelingen kann. Und dann hast du immer noch die Unbekannte. Viele sagen, dass sie kommen oder kommen dann vielleicht doch nicht. Aber ich kann sagen, diese ganze Mühe, diese ganze Aufregung, diese Nerven, die du vielleicht gelassen hast, Sabine, im Vorfeld und du, Jan, vielleicht auch. Es hat sich gelohnt und ich glaube, wir waren alle begeistert von der Anteilnahme,
ja,
von der Solidarität vor Ort, von der Loyalität. Also ich war auf jeden Fall begeistert.
Ich war total überwältigt, natürlich, aber ich habe vor allen Dingen aber auch gestaunt im Vorfeld, wie viele Leute tatsächlich von der Idee nicht begeistert waren. Übrigens auch aus unseren Reihen. Ich habe ganz viele so Kommentare bekommen oder auch Anrufe von Leuten, die gesagt haben, lasst mal sein, warum tut ihr das und das bringt nichts und ihr kriegt nur Ärger. Und das sind auch so Sachen, die mich total verunsichert haben. Aber dank euch, ihr habt mich ja dann immer wieder aufgebaut, dank euch habe ich dann irgendwie doch bis zum Schluss, dann bis zur Anreise am letzten Samstag, ja, wirklich gedacht, okay, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch und wir werden erfolgreich sein, wie auch immer, auch wenn wir den toten Wolf nicht finden. Ne? Das Wetter war ja toll, ne? Also super Voraussetzungen. Und dann irgendwie haben wir uns ja schon relativ früh getroffen. Wir waren ja deutlich früher da als die anderen. Um dann zu sehen, dass auch schon viele von euch eher da waren, fand ich übrigens auch toll, oder?
Definitiv. Also so da dieses Gefühl alleine, diese Ohnmacht, wir wussten ja nicht wirklich, wie viele Leute werden unseren Aufruf folgen und werden da hinkommen. Ne? Es war auch ganz doll wichtig, euer Aufruf dazu. Und vor allen Dingen auch so einen, sag ich mal, jetzt nicht böse nehmen, Thomas, aber alten, erfahrenen Hasen dabei zu haben, der es aber auch schon kennt. Mhm. Also Thomas ist da deutlich wahrscheinlich, glaube ich, viel abgestumpfter,
klar,
wie wir jetzt, weil er es kennt, auch alleine dazustehen. Er kennt es, alleine dazustehen und dann die Aktion trotzdem durchzuziehen. Und das ist auch ganz wichtig, was ich auch in dieser Zeit ganz oft erlebt habe, dass man alleine dasteht und du denkst so, ey, guck dir mal diese große, sagen wir mal, gefühlte mediale Welt an. Guck dir an, wie viele Tierfotografen gibt's auf Instagram und wie viele setzen sich aber wirklich ein? Wie vielen ist eigentlich wirklich nur dieses Foto wichtig oder aber wirklich die Arterhaltung und der Schutz der Art, ne? Mhm. Und du denkst immer so, ey, es kann nicht sein. Aber davon muss man sich frei machen. Man muss sich als Tierschützer davon frei machen. Wir können nicht alle retten. Mhm. Aber wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen, entweder alleine dazustehen oder dass wir nicht alle retten können. Wir müssen einfach weitermachen. Und dann ist es ganz elementar wichtig, halt sowas von Leuten wie Thomas oder Ralf zum Beispiel zu lernen. Ne?
Ja, ja.
Und das hast du jetzt dann eigentlich erfahren. Und du hast deine erste Lehrstunde super gemeistert. Ja. Ne?
Ich glaube, wir müssen jetzt auch ein bisschen Flagge zeigen. Und deswegen war dieser Tag, dieser Samstag unglaublich wichtig für uns, für den Wolf, für die Natur, aber auch für unsere Gemeinschaft. Denn ich glaube, eins ist daraus auf jeden Fall, und das können wir schon mal vorwegnehmen, entstanden, ein unglaublicher Zusammenhalt. Wir haben uns jetzt organisiert. Es gibt jetzt eine Riesenliste und wir sind uns auch sicher, dass das nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen ist. Übrigens, in Treuenbrietzen selber hat es ja mal ein Wolfsrudel gegeben. Ne? Und das ist irgendwie seit 2018 oder 2019 nicht mehr da. Jetzt kann man natürlich überlegen, warum das so ist. Es gibt ja immer, ja, einige sagen, die ziehen um die Rudel. Wir wissen, dass es natürlich in der Regel nicht so ist, dass die umziehen, sondern dass da andere Mächte am Werk sind. Aber auf jeden Fall gibt es dort Wölfe, auch wenn es kein Rudel mehr dort gibt. Und als wir uns an dem Morgen getroffen haben, begann dieser Tag für eine unserer Mitstreiterinnen mit einem echten Highlight, ne, Jan?
Ja, für zwei sogar.
Für zwei, stimmt, richtig, richtig, genau. Und wir haben diesen Moment, als Katja ihren Wolf, ihren ersten Wolf gesehen hat, uns von ihr mal hautnah schildern lassen.
Unerwartet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich zwar hierher komme, um einen Wolf zu suchen, ja, und plötzlich sehe ich rechts an der also auf dem Feld den Wolf da stehen und denke mir, ich habe einen Wolf gesehen. Unglaublich.
Zum ersten Mal?
Zum ersten Mal, ja.
Das ist nicht
dein Ernst. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwo mal bewusst irgendwo in einem Zoo oder so einen Wolf gesehen hätte. War mein erster Wolf und den gleich noch richtig wild. Und der lief da und hat sich nicht beirren lassen. Da fuhren Autos vorbei. Er hat immer mal wieder geguckt. Und
dann ist ja ein großartiges Foto geglückt.
Ja, großartig wird sich rausstellen. Da muss ich erst mal gucken. Aber ich denke, ein Foto ist auf jeden Fall dabei. Was
aus der Fahrt heraus? Oder?
Nee, ich habe rumgedreht, habe meine Kamera ausgepackt. Und
der ist da geblieben die ganze Zeit?
Ja, der hat mich ja nicht gesehen. Okay, also cool. Ich habe an der Stelle rumgedreht. Er war mitten auf dem Feld. Ich habe dann ein paar hundert Meter weiter gedreht und er ist dann aber auch da geblieben, ist seiner Wege weitergegangen.
Zwei Zeichen der Natur sind ja schon mal echt überwältigend, dass der Jan und die andere nette Dame, mit der du gerade geredet hast, heute zum ersten Mal einen Wolf gesehen haben. Mhm. Sie setzen sich ein, Jan das erste Mal, sie auch jetzt das allererste Mal. Man muss mal überlegen, aus Jans Deutschland kommen die hier angerückt. Man sieht hier unbekannte Nummernschilder, also ja, von ich muss googeln, ja, von
ich
sehr weit her.
Ich staune total, ja.
Und da können wir echt stolz sein, dass diese Menschen alle, die Wölfe unterstützen, hierher kommen. Die meisten hören den Wolfs-Podcast und so ein Verbindungsmedium. Da kannst du auch sehr stolz sein, dass du das für die Wölfe hergestellt hast.
Die Stimme unserer wilden Wölfe.
Ja, und wir sind heute alle die Stimme der Wölfe und zwei unserer Wolfsbegeisterten durften heute wirklich das erste Mal einen Wolf sehen. Sie hat so ja ein super Foto und du hörst jetzt im Hintergrund einen Eisvogel hier. Ja, also,
das gibt's ja gar nicht.
Ja, also wir sind von der Natur gesegnet. Ja. Ne?
Die Natur empfängt uns mit offenen Armen.
Definitiv. Mhm.
Tolles Gefühl war das, oder? Da vor Ort, die ersten Minuten, als wir da uns alle versammelt haben. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
Ja, sicherlich ein Gänsehautgefühl. Und ich freue mich natürlich für die Leute, dass sie da echt einen Wolf in Natur gesehen haben, so genannt. Gleichwohl ist das Thema, warum die Leute da waren, eben viel trauriger. Brandenburg gehört zu den Hotspots in der illegalen Bejagung. Wir haben noch andere Hotspots wie in Sachsen und in Niedersachsen, aber Brandenburg, da brennt es wirklich. Und wir müssen ja sehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Da wir immer nur reagieren darauf, ist es gut, jetzt endlich mal ins Agieren zu kommen. Und ich glaube, dafür war das Treffen ganz, ganz wichtig, weil eben die Ermittlungsergebnisse auch in dem Fall wahrscheinlich zu nichts führen werden. Es sind jetzt schon fast 3-4 Wochen um und wir haben nichts gehört, obwohl da aus meiner Sicht zumindest, Jan, du kannst da auch gerne was zu sagen, die Chancen bestanden, hier wirklich zum einem Ermittlungserfolg zu kommen, den Täter zu überführen. Es gab genügend Spuren, die Sachlage vor Ort. Viele sprach dafür, dass dieser Fall eigentlich aufgedeckt wird.
Definitiv. Also es gibt selten so klare Spurenlagen und vor allen Dingen wird selten, sage ich mal, ein beschossener Wolf, der noch lebt, wirklich gefunden. Sein großes Unglück war wirklich, dass diese zwei Finder, sage ich mal jetzt, sich da halt von der Stelle entfernt haben, ne? Und dann sozusagen den Täter oder Tätern Zugang zu dem Wolf verschafft haben, dass die ihre Schandtat sozusagen dann noch zu Ende bringen konnten. Tut einem in der Seele weh und leider Gottes hat da auch die Ermittlungsbehörde oder die Ermittlungsbehörden in dem Fall, weil das sind ja dann, wird ja dann aufgesplittet im Landesamt für Umweltschutz und auch in die Ermittlungstätigkeit der Polizei, dass da nicht richtig agiert wird, dass da nicht wirklich dann Hausdurchsuchungen in der näheren Umgebung stattfinden, die Spuren so gedeutet werden, so ja, wie sie uns ja ganz klar auch kommuniziert wurden, ne? Und das ist leider Gottes bei vielen Fällen, zum Beispiel wir haben eine Senderwölfin hier in Sachsen-Anhalt, die Ronja, mal verloren. Wir wussten ganz genau, wo der Sender aufgehört hat zu senden. Ich war da, habe mit einem Jäger geredet. Es gab sehr, sehr erdrückende Beweise. Alles, was die Polizei gemacht hat, war irgendwann mal tätig zu werden, nach einem halben Jahr tätig zu werden. Es wurden A4-Blätter versendet aus Dessau. Die Staatsanwaltschaft hat es erst nach Wittenberg hier gesendet. Und dann habe ich dann mal irgendwann bei der Polizei in Wittenberg angerufen und habe gesagt, wie denn der Ermittlungsstand sei. Und dann hat er zu mir wirklich gesagt, warum ich ihm denn jetzt so auf den Keks gehe. Und dann sage ich, Entschuldigung, ruf das erst mal an. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ich möchte jetzt wissen, wie der Ermittlungsstand ist. Da sagt er, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sie sind gerade noch am Prüfen, ob es eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit ist. Also da fragst du dich, da sage ich zu dem, Entschuldigung, das ist eine schwere Straftat, das wird mit bis zu 5 Jahren Haftstrafe bestraft oder bis zu 50.000 Euro Bußgeld, ne? Und dann sagt er so, ja, naja, das müssen sie jetzt erstmal rechtlich prüfen lassen. Also die Ermittlungsbehörden, so die normalen Wahnsinn. Polizisten von nebenan, die wissen ja überhaupt gar nicht, in welchem Rahmen die sich bewegen. Deswegen fordern ja viele, viele Tierschützer schon so lange, dass es eine Wildtier, sagen wir mal, Gruppe bei der Polizei gibt, die sich halt nur mit Artenschutzkriminalität befassen. Naja, und dann wurde das zurück nach Dessau geschickt und Dessau hat dann Fragebögen versendet. Ich war aber bei einem Jäger vor Ort und habe zu diesem Jäger gesagt, Entschuldigung, wir vermissen eine Senderwölfin, wo mir halt gesagt wurde, dass der Revierjäger ist. Und bin mit dem im Gespräch gewesen. Ne? Der hat mir dann währenddessen dann auch erzählt, dass durch die Wölfe, die ja auch nichts verloren haben, sein Rehwild nachtaktiv geworden ist. Früher konnte er herausgehen und konnte halt am Tag Rehe jagen. Und dann sage ich so zu dem, naja, passen Sie auf, guter Mann, ich würde Ihnen gerne den letzten Sendepunkt mal zeigen. Und vielleicht fahren wir mal gucken, weil er mir sagte, der hat da halt noch drei Jagdpächter, die sich das Revier teilen. Und dann sage ich, würde mal gerne wissen, ob das Ihr Revier ist oder wen ich dann fragen kann. Nö, hat da kein Interesse. Dann sage ich, okay, fahre ich da alleine, nur dass Sie Bescheid wissen. Fahr da hin, es war nachmittags 16 Uhr. Und er meinte ja, das Rehwild ist so nachtaktiv. Ich kenne es als Naturfotograf nicht. Also ich sehe Rehwild mitten im Wolfsrevier am helllichten Tag. Naja, und jedenfalls auch da, 16 Uhr, ein Riesensprung Rehe. Also da standen so auf dem ganzen Feld, so verteilt, dann insgesamt 40 Rehe, habe ich noch eine Handyaufnahme gemacht. Weil das ist so surreal, der erzählt dir das 3 Minuten vorher. Ne? Die Mitteldeutsche Zeitung hatte dann darüber berichtet, am nächsten Tag. Und das muss zu ziemlich viel Aufruhr in der Jägerschaft und gerade im Rotwild-Hering, also so nennt sich das, geführt haben, dass die denen halt massiv angerufen haben. Und dann hat der mich zurückgerufen und sagte so, er hätte mit mir niemals reden dürfen. Und ich habe den ja nicht beschuldigt. Also der stand nicht in der Zeitung als Beschuldigter oder irgendwas, weil ich es ja gar nicht wusste. Und dann sagte er so, 40 Jahre lang, also der war 81, hätte er Naturschutz gemacht. Und hat er als Naturschützer gegelten und jetzt gilt er als Wolfsmörder. Und dann sage ich zu ihm, Entschuldigung, also wir suchen gerade nur eine Senderwölfin. Es hat niemand was von einem Tod von der Wölfin erzählt. Und dann hat er aufgelegt.
Ist das nicht so, dass die Jagdpächter auch für das verantwortlich sind, was da bei ihnen passiert im Revier?
Tja, also die...
Wisst ihr das? Weiß Thomas das? Also ich, also die Frage stelle ich mir, weil dann hätte man ja auch gleich einen Verdächtigen, zum Beispiel in unserem Fall in Treuenbrietzen, könnte man sagen, okay, XY, Sie haben hier die Jagdpacht, auch wenn Sie 6 Begehungsscheine vergeben haben, das wissen wir ja mittlerweile, Sie zeichnen verantwortlich am Ende des Tages, und wenn es so ist, dass Sie uns einfach nur sagen, wer dort gejagt hat zu dem fraglichen Zeitpunkt.
Ja, das sind eigentlich, das ist das Einmaleins der Ermittlungsarbeiten. Aber wir merken eben, Jan hat das schon richtig angedeutet, dass kaum Erfahrung ist in Sachen Umweltkriminalität. Und deswegen fordert der Freundeskreis Freilebende der Wölfe schon lang eine Stabsstelle für Umweltkriminalität. Also Leute, die ausgebildet sind, die wissen, um was es geht. Und wir stellen auch fest, dass Polizei überhaupt nicht in diesen Dingen involviert ist und erstmal sich schlau machen muss, um was geht es hier überhaupt. Und so darf es nicht weitergehen, weil wir haben schon längst Parallelgesellschaften in Wald und Flur. Die Jägerschaft entwickelt da eine ganz eigene Gesellschaft, agiert nach eigenem Gusto, wird kaum kontrolliert, wird nicht überwacht. Was da in Wald und Flur passiert, soll auch im Wald und Flur bleiben, so ja der berühmte Spruch. Dann haben wir dieses 3S-System, von dem alle sprechen, was seit langem umgesetzt wird. Wie gesagt, die Dunkelziffern sind besonders hoch, und deswegen müssen wir endlich ins Handeln kommen, und das eben nicht nur von der Behörde. Dieses Treffen war ja auch ein Treffen, ich will nicht sagen aus der Verzweiflung heraus, aber wir wollen zeigen, dass es Widerstand dagegen gibt. Dieser Widerstand muss sich natürlich organisieren. Dafür war dieses Treffen da vor Ort ein erster Aufschlag, wo man sich kennengelernt hat. Und es wird jetzt natürlich darauf ankommen, Strukturen aufzubauen, sich zu vernetzen. Das hatte ich auch am Anfang der Veranstaltung gesagt, sich besser kennenzulernen und eben auch mit diesen Abläufen umzugehen, zu wissen, auf was muss ich achten, wenn ich jetzt in meinem Revier unterwegs bin, wenn wir zum Beispiel einen toten Wolf suchen oder nach Spuren für eine illegale Bejagung, für Anfütterung und so weiter. Das sind alles Punkte, die müssen im Vornherein klar sein, jeden, auf was da zu dokumentieren ist. Und dafür haben wir ja auch im Prinzip genügend da bei Treuenbrietzen gefunden.
Wir waren auf jeden Fall unglaublich viele. Ich habe es kaum für möglich gehalten. Wir waren weit über 50 Leute vor Ort. Ihr habt es schon gesagt, aus ganz Deutschland. Und auch der Freundeskreis, der war ja sehr zahlreich vertreten. Der erste Vorsitzende, sein Name ist eben schon gefallen, Ralf Henschel, der hat das mal alles zusammengefasst vor Ort.
Ich weiß nicht, wie viel vom Freundeskreis hier sind, aber einige sehe ich schon. Wir sind schon allein an dieser Stelle 6 Leute.
Genau, und das ist natürlich ein Ehreneinsatz von deiner Seite, weil du hast deinen Urlaub abgebrochen.
Ja, richtig. Krass. 2 Tage eher, wie geplant. Aber für solche Sachen, dann muss man sich mal die Zeit nehmen.
Flagge zeigen.
Genau, das ist wichtig. Flagge
zeigen.
Ja, das ist immer wichtig, dass man vor Ort ist.
Ich glaube, dass wir an einem ganz wichtigen Punkt angelangt sind, ne Jan, dass wir jetzt einfach sagen müssen, reden hilft nichts mehr. Wir müssen jetzt wirklich ein bisschen auch mal uns zeigen.
Und du siehst ja, wenn die Mannschaft da ist, kommt auch die Chefetage.
Ja,
richtig. Ohne den Leuten geht's ja auch nicht.
Und dann nenne ich mal Führung, ne? Wenn wirklich die Führung dann da ist und in die eigenen Interessen zurückstellt und sagt, alles klar, da bin ich dabei, meine Kameraden sind da, dann bin ich auch da. Das ist der Aktionismus, den jedes Bündnis braucht.
Richtig. Ja? Freue ich mich.
Hey, moin, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist.
Hey, Max.
Max wer?
Max.
Guido.
Max.
Hi. Dann bin ich auch ein Guido.
Pfoten und Pfade. Pfoten und Pfade bei Instagram.
Bei Instagram, siehst du. Die haben alle ein Pseudonym. Komischerweise ist das
geläufiger. Also ich behaupte, dass ich euch alle mehr unter eurem Pseudonym kenne als unter euren Real Names.
Ist so, ja. Das ist so schlimm heute, dass das hier noch so geht.
Richtig.
Das war meine ganze Truppe.
Was man nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte ist natürlich, da steckte ganz schön viel Arbeit dran bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns da alle versammelt haben. Da war ordentlich viel zu tun und viel zu bedenken. Das musste ja wirklich von, was nehmen wir mit, was raten wir den Leuten, was brauchen sie, was brauchen wir, wenn wir unterwegs Dinge finden, dann brauchen wir einen Spaten, wir brauchen Handschuhe und so weiter und so fort. Es brauchte also einen richtig guten Plan. Hans-Holger Liste von der Allianz Wolf Brandenburg, der hat uns dann genau gesagt, wie wir vorgehen.
So, das rot umrandete ist sozusagen der Bereich dieser Familie, in den sie jagen. Das blau eingekreiste ist Thomas kann ja vielleicht mitgucken. Das blau eingekreiste ist das Naturschutzgebiet. Da ist nichts zu erwarten. Da braucht man nicht suchen.
Okay.
Ne? Aber diese Bereiche, also hier vor allen Dingen dieser Heidebereich, vermute ich mal, das ist ein Waldbereich, der liegt hier drüben in die Richtung. Denke ich, sollten wir begucken. Und Jan hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir uns auch unbedingt in Gruppen einteilen.
Ja.
Jan?
Ja, bitte.
Ich habe gerade noch mal gesagt, auch wegen den Autos umsetzen, dass wir also wirklich in Gruppen unterwegs sind und nicht alle auf einem Flecken. Und ich hatte es heute früh noch mal gesagt.
Ja, na, ich mache ja die erste Fahrzeugwache, habe ich ja angekündigt.
Ja.
Thomas hat auch Karten, der hat Funkgeräte bei.
Okay, und super.
Also ich würde sagen, wir machen erstmal eine Begrüßung, wir holen alle Leute zusammen, wir machen auch eine ganz kurze kleine Vorstellungsrunde, dass wir so mal sehen, wer ist wer hier von uns allen. Ne, man hat sich gelesen, aber oft weiß man gar nicht, wer es ist. Und, ne?
Na, also mein Vorschlag wäre ja auch, wenn jetzt die Begrüßung stattfindet, dass wir danach erstmal auch gemeinsam an den Tatort gehen, ne, um den Leuten auch nochmal so ranzuführen, wo das genau stattgefunden hat.
Ja. Dann ein herzliches Hallo an alle. Ich bin wirklich begeistert, wirklich begeistert. Das zeigt einmal, was möglich ist und genau da wollen wir auch hin. Also dieses Treffen heute ist unter mehreren Prämissen, unter anderem auch, dass wir uns mal kennenlernen, dass wir uns alle besser vernetzen, dass wir alle besser kommunizieren. Aber wir wollen heute auch mit diesem Treffen zeigen, unabhängig von der Suche schlechthin, zu was wir in der Lage sind und zu was wir fähig sind und was wir vielleicht demnächst auch leisten müssen. Also dazu soll auch dieses Treffen heute dienen. Natürlich muss uns allen klar sein, dass die Chancen, die wir heute haben, überschaubar sind. Das ist auch klar, ne? Und trotzdem finde ich das super großartig von euch allen. Also das zeigt, wie viel Herzblut auch da ist, wie viel Interesse da ist und dass wir alle, wie wir hier stehen, zu deutlich mehr bereit sind, wie große Umweltverbände, deren originäre Hauptaufgabe es wäre, sich für eine streng geschützte Art, eine Anhang 4-Art der FFH-Richtlinie einzusetzen. Wir stehen heute hier.
Genau. Beste Ansprache ever.
Fand ich auch. Fand ich richtig groß.
Ja, das ist ganz wichtig, dass es wirklich die kleinen Verbände sind, die sich jetzt noch für den Wolf stark machen. Das haben wir ja schon in mehreren Podcasts besprochen. An der Basis wird bei großen Umweltverbänden tatsächlich eine wertvolle, großartige Arbeit gemacht. Aber die Politik machen eben Landes- und Bundesverbände. Und da zieht man sich immer mehr aus der Konfliktzone. Auch, dass der Wolf jetzt überall ins Jagdrecht kommt. Es wird nicht mehr geklagt. Es wird sich einfach zurückgezogen. Und der Politik wird ja damit auch ein Zeichen gesendet. Also wir haben kein Interesse mehr, macht bitte. Also man überlässt anderen die Bühne. Mhm. Und das wollten wir, glaube ich, nicht zulassen. Und deswegen waren wir auch in Treuen Brietzen, um ein Zeichen zu setzen vor Ort, also Präsenz zu zeigen.
Die Allianz Wolf Brandenburg, die war von Anfang an in diesen Fall eingebunden und hat auch die ersten Spuren aufgenommen, direkt unmittelbar nach der Tat und schlussendlich auch die sehr, sehr packende und sehr emotionale Pressemitteilung verfasst. Die haben wir ja in der letzten Folge auch hier in Teilen vorgetragen. Diese Pressemitteilung war es letztendlich auch, die uns dazu animiert hat, das alles ins Rollen zu bringen. Aber wie wir das schon gerade eben gesagt haben, Hans-Holger Liste hatte vor Ort noch ganz andere, sehr emotionale Details für uns, und zwar am Tatort.
Ganz rührig, das haben sie der Polizei nachher auch noch gesagt. Die kamen ja an, haben den liegen sehen. Der zitterte halt, der hatte wahrscheinlich hohes Fieber durch den Einschuss und eine Entzündung. Thomas kann sich das sicherlich vorstellen. Dann sagte der eine Mitarbeiter, Großer, das tut mir so leid, aber wir kümmern uns um dich. Wir helfen dir, wir suchen Hilfe. Und die wussten natürlich nicht, wohin. Und haben sich dann vorne da an die Landwirte gewendet. In guter Hoffnung, dass die vielleicht wissen. Aber das war wahrscheinlich der Todesstoß.
Worauf ich hinaus will, ist, ob derjenige, der den Wolf hier geholt hat, eventuell schon gewusst hat, dass hier eventuell die Polizei dazu kommt oder irgendjemand.
Der hat das mit Sicherheit gewusst, genau.
Dann wird er ja hier nicht mehr rausfahren, sondern er wird versuchen, mit dem Wolf hier irgendwo, den hier irgendwo zu verstecken. Ne?
Genau, der ist von hier gekommen, so war die Spurenlage, und hier zurück. Also der hat keine Straße genommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie vielleicht jemand ihn gestoppt hätte, wäre groß gewesen. Ja. Also hierher und über seine Flächen wieder zurück. Und vielleicht auch als Hinweis, falls ihr mit Leuten zu tun habt, das ist eine Schussfolgerung,
Also erstens immer die entsprechenden Notfallnummern parat haben, gar nicht erst rumfragen, gerade bei den Landwirten, die, wie gesagt, untereinander alle vernetzt. Und wenn, und es waren zwei Leute, Hilfe holen und dann in der Nähe des Fahrdunstes bleiben. Und die beiden haben den großen Fehler gemacht und sind weggegangen. Und dadurch hatte der hier keinen Zeugen, der wäre sonst nie da runtergegangen, wenn dort jemand gestanden hätte, um das Tier zu erschlagen.
Dann würde ich sagen, teilen wir uns hier auf in diesem Bereich und in diesem Bereich. Also wenn er mit dem Trecker zurück ist, dann kann er hier reingefahren sein, unabhängig von dem Gehöft. Ne?
Und hier oben. Und da ist Wald, ne? Das ist Wald hier hinten?
Ja. Dann machen wir.
Ja, klar.
Dann machen wir jetzt drei Gruppen. Wer ist sehr gut zu Fuß? Mal nach da oben orientieren. Da brauchen wir natürlich einen Gruppenführer. Wie, bist du gut zu Fuß?
Oder? Ja, aber ich gehe bei Sabine.
Ach so, ihr macht ja Lulaplatz.
Ja.
Ne? Okay. Claudia, kommst du mal? Ja, wir stehen ja jetzt hier. So, die Lulaplätze sind hier.
Ja.
Eine Gruppe geht hier hin. Eine Gruppe soll in diesem Waldbereich den so durchkämmen.
Ja, genau.
Ja, dass ihr dann ausströmt und eine Gruppe soll hier hinten reingehen. Wenn der Traktor von hier kam und hier wieder zurückgefahren ist, lässt sich vermuten, dass in diesem Bereich was zu holen ist.
Ja.
Und eben hier der Luderplatz natürlich nochmal aufgenommen werden soll. Auch Feuerstellen, Knochenreste gucken.
Hier.
Ja, genau, in diesem Bereich. Ja. Ja. Das macht Sabine jetzt.
Ich mache die Luderplätze, weil ich die kenne, weil ich weiß, wo die waren. Und wir brauchen jede Gruppe einen Spaten und einen Walkie-Talkie.
Ja, also Sabine, scheinbar hier mit dabei.
Okay, alles klar. Gut. Okay, alles klar. Ja, Luderplatz.
Wie ist denn der Handyempfang hier? Gut.
Ich habe auch einen Spaten. Welche Gruppe machen
gut.
So, dann teilen wir uns mit jetzt mal
du
auf
in, die Gruppe.
In drei Gruppen. In drei Gruppen.
Hier sind Wolfsspuren, die sind nicht von deinem Hund.
Oh, aber sind die frisch?
Ja, jetzt nicht mehr, weil jetzt ist dein Hund drüber gelaufen.
Ja, die sind aber länger als mein Hund.
Nein, die sind ein bisschen älter, aber vielleicht zwei, drei, vier Tage.
Wolfsspuren.
Wie es hier geregnet hat, da auch wieder. Also hier ist mindestens einer lang gegangen, ja?
Ich habe nicht Mark Zollstock mit dem
Hund. Geh du was?
Ein erwachsenes Tier ist hier lang.
Okay.
Hier, wunderbar zu sehen.
Richtig spannend war der erste Teil, oder? Habt ihr das auch so empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Ich war wirklich überrascht, was der Täter da auch an Risiko auf sich genommen hat. Teilweise ja Felder weit einsehbar. Also der Täter ist ein hohes Risiko gegangen. Offensichtlich ist es gut gegangen.
Oder er fühlt sich sicher, weil da keiner ist, der das irgendwie, der ihn vielleicht auch verraten würde. Weiß man ja nicht, ne?
Klar, wenn du jahrelang da agierst, ohne jegliche Kontrolle, ohne dass jemand Interesse zeigt für das, was du da vor Ort tust, dann wirst du immer sicherer. Und dass er so viel Risiko auf sich genommen hat, zeigt auch, was er zu verlieren hat, wenn das eben entdeckt worden wäre, wenn das rausgekommen wäre.
Die Lage war ja bis dahin ruhig. Also das heißt, wir konnten da in Ruhe die Suche gestalten. Wie war es denn bei den Autos, Jan? Du warst ja bei den Autos, hast auf die Autos aufgepasst.
Genau, ich hatte, wie gesagt, dann angeboten, aus meiner alten Sicherheitserfahrung auf die Fahrzeuge, die ja da zu der Zeit noch unser angreifbarster Punkt waren, wenn alle unterwegs sind. Ne? Es war völlig richtig, dass wir uns dazu entschieden haben, weil wir da nämlich dann auch schon erste Aktivitäten im Vorbeifahren gesehen haben. Ich hatte ja noch Mitstreiter, sage ich mal, vor Ort, zwei. Und da ist dann schon das erste Mal dann ein Fahrzeug vorbeigefahren, was wir der, sage ich mal, Gruppierung zuordnen konnten, die das ganz genau beobachtet haben.
Ah,
aber
okay.
Bis dahin waren wir definitiv auf dem Parkplatz noch gar keine, sozusagen interessante Nummer für die. Soweit wie ich das dann aus Erzählungen gehört habe, wurdet ihr aber bei euch schon beobachtet, ne?
Wir haben am Horizont schon diesen einen ersten schwarzen Pickup gesehen. Ich weiß nicht, da gab es auch noch irgendwie so ein anderes Auto. Ich sage jetzt gar nicht, was das war. Thomas, ne, da wurden wir mehr oder weniger auf lange Distanz wurden wir umkreist und beobachtet, ne? So war das.
Ja, wie Hornissen sind sie um uns rumgefahren, das stimmt schon. Ja, und dann kam es natürlich auch wirklich zu direkten Attacken mit einem Fahrzeug.
Aber wir haben auf jeden Fall in diesem Bereich unserer Suche auch schon ein paar eindrückliche Sachen gefunden. Ich kann nur ganz kurz von mir sprechen. Also ich bin mit Madeleine und mit Guido und mit meinem Freund sind wir diesen Grünstreifen da abgelaufen. Da haben wir wirklich so viel Müll gefunden. Es ist unfassbar. Wir haben natürlich diesen Luderplatz gefunden, den ich schon 2 Wochen vorher gefunden hatte mit den Wildschweinköpfen und den Rehbeinen und der Rehdecke. Der war da immer noch. Also da hat er sich auch keiner die Mühe gemacht, vielleicht diese Spuren mal zu entfernen. Wohlgemerkt, wir haben ja schon im Podcast darüber berichtet, ja. Und trotzdem war das noch da, obwohl das verboten ist, wissen wir ja mittlerweile. Dann haben wir in diesem Grünstreifen auch etwas sehr Eindrückliches gefunden, und zwar eine Kühlbox. Eine verschlossene, mit einem Gurt verschlossene Kühlbox, die haben wir geöffnet mit Mundschutz und Handschuhen. In dieser Kühlbox waren, jetzt haltet euch fest, Fischköpfe, verfaulte Fischköpfe. Es stank bestialisch. Jetzt kann man sich überlegen, warum Fischköpfe? Klar, Fischköpfe ziehen natürlich auch Kaniden an. Ich folgere das jetzt einfach mal daraus. Warum sollte ich sonst auf so einem Feld, in so einem Grünstreifen Fischköpfe deponieren? Ja, also sehr, sehr schlimm. Also wir haben jede Menge Müll gefunden, wir haben Drähte gefunden, Tüten gefunden, unglaubliche Dinge. Also alles, was da auf jeden Fall nicht hingehört. Also wenigstens, wenn man jetzt auch wohlwollend ist, sollte man sagen, wenn man dafür verantwortlich ist, für diesen Bereich, dann sollte man da wenigstens dafür sorgen, dass das möglichst naturbelassen bleibt. Aber das Ding, das ist völlig verdreckt und vermüllt.
Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir da in einem ausgewiesenen Wolfsterritorium sind.
Auch noch.
Du hast das ja schon richtig angedeutet. Jegliche Anfütterungen in dieser Richtung haben zu unterbleiben, sind verboten.
Deswegen haben wir das ja auch angemahnt mit den Luderplätzen. Genau, dann haben wir uns entschlossen, die Suche zu verlegen. Und zwar gab es ja noch das in dem einen Beitrag eben auch erwähnte Waldstück. Und da sind wir dann in großen Teilen rüber und haben auch ein paar Autos mitgenommen und haben uns dort in dem Waldstück umgeschaut. Und dort kippte plötzlich die Stimmung. Das heißt, dort haben wir dann plötzlich richtig aktiv Gegenwind bekommen und haben dann unsere Suche quasi beendet, sind dann zu den Autos gelaufen, auch weil wir einen Anruf bekommen haben. Also ich habe einen Anruf bekommen, Achtung, komm mal her, das Forstamt läuft hier auf und die wollen, dass wir hier den Wald verlassen. Ich habe zwar nicht so ganz verstanden, warum, weil wir haben ja nichts Verbotenes getan. Wir haben einfach da auf Waldwegen geparkt, wie das auch Erholungssuchende tun an den Wochenenden mutmaßlich in der Region. Also es ist ein offenes, freies Waldstück gewesen. Und trotzdem haben wir uns entschlossen, mehr oder weniger alle zu den Autos zurückzukehren. Und als ich zum Auto zurückkam, sah ich schon, dass da mehr oder weniger tumultartige Szenen waren.
Gut, da stehen sie. So, wir müssen unverzüglich verlassen, Forstamt. Warum, Holger?
Da gibt es keine Begründung.
Für alle 25 Euro? Nein. Ich habe gesagt, ich lasse
doch
keine Diskussion
haben. Guten Tag. Wo drückt denn der Schuh?
Der drückt überhaupt nicht. Ich habe die Mursche Forstverwaltung.
Ja.
Ich habe gerade Ihre Kollegen gebeten, die Autos zu besteigen.
Ja.
Die kommen leider nicht raus, weil sie im Weg stehen.
Wenn Sie jetzt diese Autos besteigen, Sie müssen ja wenden und dann ist auch die Ausfahrt frei. Ach. Bitte tun Sie das.
Und darf ich Ihnen was sagen?
Nein.
Ich habe eine gute Aufgabe für Sie. Wir haben in Ihrem Wald verschiedene Luderplätze gefunden mit abgetrennten Wildschweinköpfen. Wir haben Müllplätze gefunden mit Kühlboxen mit Fischköpfen drin. Ich habe einen Wirbel von einer Kuh. Interessiert Sie nicht?
Nein.
Das sind die wahren Probleme.
Ihnen bitte die Dienstnummer geben?
Nein.
Der Name, Dienstnummer? Nein, doch, das ist unser gutes Recht.
Nein.
Und da gibt es eine öffentliche Beschwerde.
Wenn Sie die Situation hier aufreden, müssen Sie die Dienstnummer mitbringen.
Genau.
Mursche Forstverwaltung, an die wenden.
Nein, bitte.
Nein.
Haben uns die in den Pickup wollen fast.
Ja, habt ihr das gefilmt?
Ja.
Also, ganz kurz, ich möchte eine Stellungnahme. Warten Sie. Ich bin Journalistin, ich möchte eine Stellungnahme. Gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte.
Ja, vorsichtig.
Gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte zu diesen Plätzen, die wir Ihnen jetzt zeigen, mit Müll und Tierhinterlassenschaften mit Leichenteilen. Das ist nicht erlaubt. Sie wissen das. Sie werden eine Anzeige bekommen von uns und Sie werden sich jetzt erklären. Warum gehen Sie nicht Ihrer Arbeit nach?
Ich mache gar nichts.
Warum gehen Sie nicht Ihrer Arbeit nach?
Und warum weisen Sie sich nicht aus?
Warum weisen Sie sich nicht aus? Was haben Sie zu verbergen? Sind Sie überhaupt von dem Amt? Sie sind nicht vom Amt. Guten Tag, können die Herren sich ausweisen? Ja, nee, ich bin Journalistin. Ich möchte gerne wissen, ob Sie sich ausweisen können. So, wir haben in Ihrem Wald.
Moment.
In Ihrem Wald liegen Luderplätze. Wir haben abgetrennte Wildschweinköpfe gefunden. Wir haben Teile von Rindern gefunden. Und wir haben illegale Mülldeponien gefunden. Der Wolf muss die dahin geschleppt haben. Was sagen Sie zu den Mülldeponien?
Wir wohnen hier gar nicht.
Sie wohnen hier nicht.
Wir wohnen hier gar nicht.
Ja. Und warum legen Sie Wildschweinköpfe in Ihr Revier?
Wir sind keine Jäger, nicht.
Einsteigen!
Wieder mal anders auf der Kutte.
Einsteigen!
Na, Sie haben ja einen Ton am Leib.
Einsteigen!
Ja, vor. Ja. So, was sagen Sie zu den Luderplätzen?
Ich sag ja nicht dazu.
Wer von euch möchte was erzählen dazu?
Ich.
Gut.
Bitte. Also erstmal legendär, wie du den Kopf behalten hast. Also wir sagen ja mal.
Ich habe den Kopf verloren. Dazu. Ich habe mich ja ziemlich vergessen da vor Ort.
Nee, aber wir wollen mal dazu sagen, das war ja deine erste Aktion so.
Ja.
Und du hast da wirklich deine Frau gestanden und bist dadurch auch bei den anderen, ich habe die ja erlebt, bevor ihr noch gekommen seid, ne? Und wo die anderen Aktivisten, sag ich mal, von uns sozusagen zurück zum Parkplatz gekommen sind. Du glaubst gar nicht, was du in diesen Mädels, also die teilweise auch wirklich noch völlig aufgeregt, zitternde Knie hatten und von diesen Begegnungen mit den Autos, mhm. wie die dich als sagen wir mal Person wahrgenommen hat, die da aktiv gegen ganz ruhig, natürlich äußerlich, innerlich wird es in dir sicherlich anders ausgesehen haben,
natürlich.
Aber reagiert hat, ne? Und damit hast du natürlich, ich meine, du hast wirklich Leute, die sonst auf ihre, ja, sozusagen Rechte im Wald bestehen und uns jegliche Rechte absprechen in den Wäldern. Mhm. Wobei sie die sind, die dagegen Gesetze verstoßen, erstmal Amtsanmaßungen, Nötigungen und so weiter und so fort, erheben von irgendwelchen Geldern, das haben die überhaupt nicht zu machen.
Nee.
Das Dolle, aber was du da wirklich gemacht hast, du hast auch so viel Mut in die Bewegung reingebracht. Also sozusagen, du hast denen ein Gesicht gegeben, weil normalerweise nach so einer Begegnung ist für viele Feierabend. Mhm. Ne? Aktivisten, die sagen, oh nee, das ist mir zu doll. Nee, also ich möchte nicht nochmal in so eine Lage geraten. Aber durch dich und durch die Gelassenheit, sagen wir mal, der alten Hasen wie Thomas, Guido und jetzt dann, ich war ja nicht dabei, aber dass man die dann aufgefangen hat und gesagt hat, ey, ist alles gut gelaufen, euch ist nichts passiert und guckt euch Sabine an, das mein Riesenrespekt nochmal, ja.
Ja, danke schön. Gebe ich aber einfach mal weiter an alle, die dabei waren und mich auch unterstützt haben. Und in der Situation gab es einfach für mich auch gar keine Alternative. Ich konnte das aber nicht stehen lassen, dass man uns da des Waldes verweist. Der gehört uns genauso wie den Leuten dort, die sich ausgegeben haben, vom Forstamt zu sein. Thomas, bei euch ist das Ganze ja noch viel gefährlicher eskaliert, ne? Also ich glaube, da hören wir uns am besten auch mal an, was bei euch passiert ist. Genau, da habe ich vor Ort auch unmittelbar nachdem diese eine Begegnung mit diesem ja hier schon erwähnten Pickup war, gleich mit euch gesprochen.
Wir haben uns Sorgen um euch gemacht, wir haben hier gewartet.
Ja, die Sorgen waren berechtigt.
Erzähl mal bitte und Madeleine, komm auch mal gleich dazu.
Ja, Madeleine soll mal erzählen.
Der Typ wollte uns über den Haufen fahren, ist ein Meter Vollgas auf uns drauf zu, ein Meter vor uns gestopft.
Achso, wir nennen den Namen nicht.
Genau, der gewisse.
Der war in persona?
Er ist gefahren, hatte noch zwei Begleiter dazu, ist dann ausgestiegen, hat Thomas verbal und sehr nah verbal angegriffen. Dann kam er zu mir, du Drecksschlampe, ich hau dir gleich einer rüber, verpiss dich.
Ist das so? Habt ihr was aufgenommen?
Nee, ich habe ein Foto gemacht.
Und also richtig übelst beschimpft, bedroht?
Ja, natürlich. Aber sie sind natürlich zu dritt gewesen. Wir waren zu zweit. Da spielt dann die Zeugenaussagen auch eine Rolle. Und Aussage gegen Aussage werden die Verfahren meistens eingestellt. Aber die Art und Weise, wie er aufgetreten ist, wie die Nerven blank liegen, da kann man sich schon einen Reim draus machen.
Wie fühlst du dich?
Mich überrascht, dass nicht mehr passiert ist, ehrlich gesagt. Mehr Konfrontation. Allerdings habe ich auch nicht mit der Heftigkeit gerechnet und dass mein Auto direkt auf Menschen zufährt. Er sagt, das ist Privatgelände, war aber nicht als Privatgelände ausgewiesen, sondern der Waldweg mündete an seiner Koppel und man konnte nicht erkennen, dass man jetzt nicht mehr im Wald ist, sondern auf seinem Privatgelände. Das war so, hier ist nicht ausgeschildert.
Mhm.
Und wenn wir den Wald hier angucken, wie es hier aussieht, Schutt abgeladen, alte Autos verschwinden
schnell die Grenzen von Privatgelände oder eben freien Betretungsrecht für den Wald. Mhm. Ne? Also das kann man so nicht sehen und auch nicht so sagen. Also aus meiner Sicht liegen auf der anderen Seite die Nerven blank. Während wir Ruhe bewahrt haben und souverän agiert haben, war auf der Gegenseite lagen die Nerven wirklich blank. Er brüllte rum. Hat sie attackiert vor allen Dingen und das sind Dinge, die so gar nicht gehen.
Wie fühlst du dich?
Ich zittere am ganzen Körper, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war so die erste Aktion, wahrscheinlich nicht die letzte. Ja, gehört angezeigt. Hochgefährlich, psychopathisch, der hat sich nicht unter Kontrolle.
Ne? Und so ein Mann hat eine Waffe?
Ja, das hat Konsequenzen.
Der hat ja nicht nur eine, der das hat einen Waffenschrank. Das ist ein Psychopath.
Ja, ja. Wir werden uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Ja.
Das ist in Ordnung. Das,
ja, also das einfach ja. Menschen umfahren aber, wollen im Wald.
Nee, das ist ja richtig. Aber auch wir können uns schützen. Ne?
Ja,
ja. Genau. Also zumal wir auch völlig defensiv hier unterwegs waren. Ne? Also wir haben ja viele Punkte gefunden, die zu bemängeln sind. Also von daher, ja. Nicole ist mutig.
Merkt ihr das Kennzeichen?
Nicole, komm zurück, das ist gut.
So, jetzt steigen wir aus dem Auto. Wir sind wieder an unserem Ursprungspunkt angekommen, wo wir uns heute Morgen getroffen haben. Und jetzt wird es so sein, dass hier weitere Personen sind, die bedrängt wurden. Und da bin ich jetzt echt gespannt zu hören, was da passiert ist. Okay, Auto auf. Wer wurde noch bedroht?
Ich wurde fast
rumgefahren. Du auch?
Ja, naja, klar.
Also ganz kurz, erzählt mal bitte, was euch passiert ist.
Na, wir sind im Wald reingegangen und sind da auf dem normalen Feldweg oder Waldweg langgelaufen und dann kam der Pickup auf uns zu und der ist keine 30 Zentimeter mit
der über... Pickup, der schwarze.
Genau. Und ist
auf dem Parkplatz auch ganz dicht am Auto vorbeigefahren, ja. So 2 Zentimeter.
Ist an uns auch sehr
zwei
schnell
bei uns?
Ja. Langsam vorbei.
Also eine Impulskontrollstörung par excellence. Dieser Mann hat Waffen, ja?
Ja.
Und der hätte euch umfahren wollen, oder was?
Also der hätte auf jeden Fall die Kontrolle über das Auto verloren, wäre er noch schneller gefahren, dann wäre es hinten ausgeschlagen und genau. Der hätte uns weggeruckt.
Wir waren Fuß gefahren, wäre mit Sicherheit passiert.
Und ihr, was habt ihr gemacht?
Wir haben gar nichts gemacht. Wir sind sogar stehen geblieben und haben uns sogar noch ein bisschen zur Seite gestellt, dass er uns nicht umfahren kann. Mhm. Aber er hat uns auch nicht den Eindruck gemacht, dass er uns großräumig umfahren möchte.
Also hat er dann irgendwie euch beschimpft?
Nein, hat er nicht. Wir hatten das Gefühl, dass er erst mit Guido kurz ins Gespräch kommen wollte. Dann hat er aber gesehen, dass wir drei kommen und hat dann darauf aufs Gas gedrückt und ist ziemlich schnell dann nach vorne.
Als er dann an uns vorbeigefahren ist, hat er noch mit seiner Hand hochgehoben, so in der Form von... Darf ich das so sagen? Verpisst euch?
Ja, kann man sagen.
Ja, also so ungefähr, verpisst euch, haut ihr ab. So, das hat er schon gemacht, ja.
Unsere Security hatte heute einen harten Stand hier, oder?
Ja, hier war es leider Gottes ruhiger. Ja, aber die sind hier, wir haben sie hier vorbeifahren und dann hatte ich dich da angerufen, dass sie zu euch, aber sie sahen schon,
wir waren vorbereitet.
Anfahren angesäuert aus, ja.
Gut, dann muss ich Guido jetzt nochmal ganz kurz fragen. Guido, du warst ja auch Zeuge von der Situation mit dem schwarzen Pickup.
Korrekt, ich habe ihn aufgenommen.
Wie hat sich das, du hast ihn aufgenommen? Vorbildlich, wie er angefahren kam?
Ja, selbstverständlich.
Und oh mein Gott, Guido, ich mache jetzt mal das Mikro aus und knutsche dich. Alle mal weggucken. du hast, und wie hat sich das angefühlt?
Ja, mir sind die Situationen, Jan kennt das auch, natürlich durchaus bekannt. Ich habe die ja 4-5 Mal im Jahr statistisch. Das fand ich jetzt nicht besonders heftig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, aber...
Es gibt schlimmere Situationen.
Wie findest du, dass diese Person, die da am Lenkrad saß, mutmaßlich Waffen trägt?
Ja, natürlich beunruhigend. Ist nicht in Ordnung.
Ja, finde ich auch.
Charakterlich nicht geeignet, möchte ich das mal titulieren.
Und siehst du eine Möglichkeit oder wollen wir das mal angehen, dass wir da mal die Behörden hinzuziehen, dass man mal fragt, ist dieser Mann in der Lage, scharfe Waffen zu führen?
Ja, selbstverständlich. Ich finde, das ist ein guter Weg.
Wollen wir das machen?
Gerne,
bin dabei. Dann gilt das als verabredet.
Jawohl.
Okay.
Tja, das war der absolute Knaller, was da passiert ist. Ne? Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, schon gar nicht so eine vehemente Aktion. Habt ihr damit gerechnet, dass sowas passiert?
Das ist Vergrämung, das ist Angstmacherei.
Vergrämung ist gut.
Wenn man aus Jägersicht verunsichert.
Nimmt man zum Vergrämen nicht Gummigeschosse?
Ja, man kann auch mit Worten vergrämen, man kann eben mit einem Pickup auf Menschen zufahren. Das ist einfach unglaublich auf dem losen Untergrund, Waldboden, das ist nie sicher, auch wenn du ein sicherer Fahrer bist. Du kannst das nicht, wenn du mit hoher Geschwindigkeit auf zwei Menschen zufährst und dann abbremst. Und das kannst du nicht genau berechnen, dass du dann wenige Zentimeter vor dem entstehen bleibst. Also ich musste schon einen Schritt zurück machen, sonst hätte es einen dumpfen Aufprall gegeben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Der Mann, der das Ganze beobachtet hat und gefilmt hat, der Guido, von dem auch schon die Rede war heute hier, der ist jetzt in der Leitung. Hallo Guido.
Ja, hallo Sabine, hallo Thomas, hallo Jan.
Hallo. Wir sind natürlich froh, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast heute und das Ganze nochmal aus deiner Sicht schilderst, weil du warst jetzt nicht unmittelbar beteiligt, aber du hast das Ganze aus sicherer Entfernung gesehen. Nochmal von dir, was hat man da für Gefühle, wenn man sowas sieht?
Naja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich solche Situationen kenne. Man stumpft so ein ganz klein wenig ab, aber Fragen bleiben immer stehen. Was soll das? Warum ist das so? Wenn doch alles legal ist, was da draußen passiert, da muss man sich doch nicht verstecken und da muss man doch nicht auch aggressiv reagieren. Und genau das war ja hier der Fall. Wie die Mädels dann auch schon sagten, befand ich mich in unmittelbarer Nähe. Wir hatten bei den Autos so ein ganz klein wenig Langeweile. Wir haben euch gesucht. Ich war einzeln, also allein vorausgegangen, hatte mir gerade mit dem letzten großen Zwischenfall eine Bodycam gekauft und war eigentlich dabei, die schon abgeschaltet in der Tasche zu belassen. Als ich diesen Pickup, den wir zuvor am Vormittag auch schon gesehen haben, gesehen habe, wie er schon auf mich zubrauste, mit den gleichen Fahrer bzw. Beifahrer. Scheiben gingen auch schon runter, hatte ich ganz schnell mich umgedreht, die Kamera aktiviert, gerade wieder vor die Brust gehängt, auffällig. Also das Ding ist sichtbar da, aber ich wollte nicht, dass die sehen, dass ich sie eingeschaltet habe. So, und habe mich dann wieder zu denen gedreht und dann wollten die eine Diskussion mit mir beginnen, unmittelbar vor mir stark abgebremst das Fahrzeug, sahen dann aber die drei Mädels 30 Meter weiter weg und haben Vollgas gegeben. Und die Situation habe ich ja drauf, wie die dann im Slap, also den Hintern des Fahrzeuges kaum beherrschend, auf die zugefahren sind. Die Nancy befand sich in der Mitte des Weges, musste den Weg verlassen, sonst hätte es geklatscht. Und die sind also im äußerst aggressiven Stil, wie das Video ja auch beweist, auf die drei zugefahren.
Wir haben die Verletzung der Menschen wissentlich in Kauf genommen, kann man sagen.
Naja, und die Frage, Thomas, warum? Ne? Warum geht man so weit? Welche Aggressionen führen einen dazu, so zu handeln, wenn doch da Leute, Gäste, die doch letztendlich gucken wollen, die ja nichts Böses im Schilde führen. Wir sind ja nicht die Illegalen, sondern die, die da Wölfe morden, sind die Illegalen. Also welche Motivation führt dazu, so mit anderen Menschen umzugehen, mit Gästen des Waldes? Also ich verstehe es nicht.
Zumal ja die Jäger eigentlich streng genommen auch ein Interesse haben sollten, dass der Fall aufgeklärt wird, weil es bleibt ja immer auch so ein bitterer Beigeschmack an der kompletten Jägerschaft hängen. Und ich möchte ausdrücklich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dies hier ist keine Generalverhaftung der kompletten Jägerschaft, zumindest von meiner Seite nicht. Ich habe es in einer Instagram-Story jetzt die Tage auch schon mal angedeutet. Ich komme ja selber aus einer extrem jagdlichen Familie und ich bin in einem ganz anderen jagdlichen Geist groß geworden und habe durchaus eine doch noch relativ objektive Haltung zur Jagd, ne? Wenngleich ich jetzt echt sagen muss, das kriegt jetzt gerade momentan sehr viele Schrammen aufgrund meiner Tätigkeit hier jetzt auch im Wolfsschutz und so kriege ich natürlich Dinge mit, die ich am liebsten gar nicht gewusst hätte. Aber in diesem Fall, wenn ich jetzt mal mich so reinversetze in meinen Opa zum Beispiel, der ja Jäger war und Büchsenmachermeister, der hätte jetzt gesagt, nee, ich helfe euch, wir wollen das aufklären, weil das ist ja eine Straftat und ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte einfach als redlicher Jäger hier arbeiten können, ohne dass an mir so ein Verdacht, so ein Generalverdacht haftet, ne?
Ja, das und ist genau ja das erwarte ich von allen Jägern letztendlich, dass man sich da differenziert. In jeder Gruppierung gibt es immer solche und solche. Auch unter den Wildlifern gibt es Leute, mit denen komme ich überhaupt nicht klar, weil sie völlig falsch sich in der Biologie verhalten, im Wald verhalten, Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. So, und unter den Jägern erwarte ich eigentlich auch, dass man völlig richtig, wie du das sagst und darstellst, dass man im Sinne des Gesetzes handelt, dass man auch illegale Bejagung diskreditiert herausnimmt und mal ganz klar sich davon distanziert. Und das bleibt aus. Und deswegen ist das für mich zunächst einmal alles noch das Gleiche. Es ist eine Gruppierung mit einem ganz anderen typischen Interesse. Punkt.
Das Problem ist ja auch, dass sich Verbände, also Jagdverbände, sich dann auch auf die Pressemitteilung und auf dieses, sagen wir mal, auf den Hinweis daran, dass wir uns da treffen, wurden wir ja als eine Bürgerwehr von Wichtigtouren bezeichnet. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, obwohl wir uns ja wirklich, sagen wir mal, für Recht und Ordnung da einsetzen, richtig, für die Einhaltung vom Artenschutz. Und da müsste eigentlich auch ein Jagdverband und dieser Herr, der das da gesagt hat, dürfte uns da nicht als Wichtigtuer und eine
und
Bürgerwehr.
Und schon gar nicht Bürgerwehr. Wir sind doch nicht, genau, wir sind doch nicht irgendwie, diese Rhetorik ist schon wieder so gewaltorientiert. Bei uns geht es ja nicht um Wehrhaftigkeit. Bei uns geht es einfach nur um eine ganz einfache Suche ohne irgendwelche Hintergedanken.
Genau, aber Sabine, das ist nämlich das Grundproblem von Tierschutz und überhaupt Artenschutz und so. Tierschützer oder Artenschützer, Klimaschützer gelten generell, also das wird ja dann generell, so wie wir das unterscheiden, dass nicht jeder Jäger Artenschutzkriminalität betreibt, ne? Also weil es einfach nicht geht. Du kannst nicht eine ganze Gruppe, sag ich mal, jetzt verurteilen, ne? So wie die Jäger zum Beispiel, die meisten, generell die Art Wolf verurteilen, ne? Oder so, aber wir Artenschützer oder Tierschützer, das wird immer mit militant oder sagen wir mal so gewaltbereit und
unglaublich.
Ja, also wir werden ja immer so ein bisschen diffamiert und werden immer ins schlechte Licht gerückt, obwohl uns eigentlich das höchste Gut, das Leben, was bedeutet und wir dafür einstehen, ne?
Richtig.
Ich wollte da noch einhaken. Ich fand das, was Jan eben gerade sagte, ganz, ganz wichtig und auch völlig richtig. Auch wir werden da pauschal militant behandelt. Es mag tatsächlich solche geben, obgleich ich tatsächlich weder einen kenne, noch irgendwo mal solche Aktionen bei all meinen vielen Aufenthalten draußen in den Wäldern gesehen habe. Es wird immer von irgendwelchen abgebrannten Hochsitzen gesprochen oder Blödsinn, habe ich echt noch nicht gesehen. Das sind auch alles so erfundene Storys der Pauschalisierung. Ich finde es unfassbar, wirklich.
Das Einzige, was Guido und ich wahrscheinlich wirklich, was uns teilt, was wir sehen, ist alte Hochsitze, die mit Nägeln, mit Drähten und so weiter im Wald belassen werden, zusammengefallen, wo sich Tiere verletzen können, in Drahtschlingen, sage ich mal, aufhängen können und dann die in Anführungszeichen Naturschützer solche Gefahrenquellen für Tiere eben nicht verräumen. Wenn du aber, sage ich mal, jetzt, so wie euch das da passiert ist, ihr habt an einem Waldrand geparkt, wo jeder normale Mensch parkt, wenn er den Wald besucht, wo jeder normale Mensch, wenn er einen Pilzsammler ist, parkt, wo das gar kein Problem ist. Sobald du aber als Tierschützer auftrittst, ist es ein Problem und du begehst eine schlimme Tat. Und das ist halt, uns wird immer schnell irgendwas Schlechtes, wobei wir einfach nur fürs Leben und für den Artenschutz einstehen wollen, ne?
Jan, und da möchte ich bitte noch mal einen draufsetzen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Vielleicht kommt da noch mal eine Podcast-Folge. Aber du weißt das auch ganz genau, wie alle, die mit einem Teleobjektiv durch den Wald rennen. Du bist sofort Staatsfeind Nummer eins. Und darauf basieren im Grunde genommen alle meine Erlebnisse. Bist du als Spaziergänger unterwegs, geht das. Als Jogger schon ein bisschen heftiger, als Mountainbiker noch heftiger, als Hundeführer schon ganz heftig. Aber wenn du mit einem Teleobjektiv auf dem Weg befindlich durch Wälder gehst, bist du Staatsfeind Nummer eins und hast nur völlig unkorrekte, unfreundliche Erlebnisse.
Kann man sich ja vorstellen, warum. Guido, bist du bei der nächsten Aktion wieder dabei? Können wir auf dich zählen?
Selbstverständlich. Okay. Jetzt umso mehr mit drei Bodycams. Nach hinten auch.
Ich werde mir jetzt auch eine kaufen und sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und ja,
viel Erfolg euch dreien. Danke. Viel Spaß.
Ciao, Guido.
Tschüss.
Tja, das war jetzt aus dieser Sicht, das auch nochmal zu hören, schwer erträglich, oder?
Ja, und definitiv, wie er ja schon sagt, ein erfahrener Mann im Wald. Ne? Der hat ja da auch wirklich, man muss es ja sagen, Niedersachsen ist ein hartes Pflaster, gerade was die Wolfspolitik und die Wolfshasser angeht. Da ist ja Guido zu Hause mit seiner Truppe und was er macht, er ist, das hört er nicht gerne, ich weiß, aber er ist für die Jungschen ein alter Hase. Aber wir jungen Leute, wir brauchen ja auch immer Gesichter. Ne? Mhm. Und Guido ist so ein Gesicht in dieser Wildlife-Truppe Niedersachsen. Mhm. Und er informiert ja da auch immer sehr, sehr gut über Artenschutz, über Jagd, über Rewilding, auch auf seiner Website. Also sehr zu empfehlen. Und dadurch gibt er der Bewegung da ein Gesicht. Und das ist ganz wichtig, dass halt die Älteren irgendwie auch Gesicht zeigen. Das, das braucht jede Bewegung. Jede Bewegung braucht ein Gesicht, so wie der Podcast jetzt durch euch da bei dieser, sag ich mal, Suche ein Gesicht bekommen hat. Und man sieht, ihr sitzt, versteckt euch nicht nur hinter euren Mikrofonen, sondern ihr kommt dahin. Ne? Mhm. Oder Freundeskreis Freilebender Wölfe. Die Führung war da. Mhm. Wo ist denn die Führung von anderen Verbänden? Ne?
Das stimmt. Thomas, du bist ja alter Hase, was das angeht. Für dich war das jetzt wahrscheinlich gar nicht so aufregend wie für uns.
Ja, nett, dass du auf mein Alter anspielst.
Was in der Tat, wir sitzen in einem Boot, lieber denke, Thomas.
Ja, wahrscheinlich. Ich denke, dass es vor Ort auch um Macht ging. Es ging einfach um Macht. Er wollte demonstrieren, dass er da das Sagen hat. Das war ganz wichtig. Aber, und diese Vermutung kann man durchaus stützen, vielleicht waren wir dem toten Wolf näher, wie alle geglaubt haben. Denn wenn die Nerven so blank liegen, wenn man auf jegliche Kommunikation verzichtet und solche Attacken fährt mit einem Pickup, dann muss man schon fragen, was wirklich dahinter steckt. Ne? Man hätte genauso, unsere Leute waren gebrieft, man hätte auf uns zugehen können, sachliche Gespräche führen. Wir alle, die da waren, waren darauf vorbereitet, solchen Gesprächen nicht aus dem Weg zu gehen, wenn sie sachlich geführt werden. Und ich bin auch richtig dankbar allen Leuten, die da waren, dass alle so ruhig geblieben sind und eben sich haben nicht provozieren lassen, denn dann hätte die ganze Situation auch eskalieren können. Das sind alles Dinge, die wir auch für die Zukunft besprechen müssen. Also dieses Konfliktmanagement, was man bei solchen Dingen auch benötigt. Man kann nicht alles vorausschauen, aber hier sind eben Interessenvertretungen, die aufeinander prallen. Und Jan, du hast es schön gesagt, letztendlich setzen wir uns ein, dass Recht und Gesetz durchgesetzt wird. Wir sind Tierschützer, wir sind Artenschützer, das ist unsere Mission und ich glaube, das ist eine ehrliche Mission und wir fühlen uns logischerweise im Recht und man hat uns da auch zu respektieren. Das war aus meiner Sicht ein erster Aufschlag. Wir werden uns besser organisieren, wir werden auch besser vorbereitet zukünftig sein. Und ich glaube, die Aktion hat vor allen Dingen gezeigt, zu was wir in der Lage sind.
Ich bin dabei. Also ihr könnt auf mich zählen. Der Podcast wird geschlossen hinter allem stehen, was da jetzt geplant ist. Und ich freue mich auf das, was da kommt. Und ich weiß auch insgeheim schon, dass es eine nächste Aktion gibt, die wir allerdings zunächst im Verborgenen machen werden. Deswegen reden wir da jetzt noch nicht drüber. Das machen wir dann zu gegebener Zeit. Gut. Und jetzt noch, Jan, ein paar einordnende Worte von dir zum Schluss, zum Fastschluss, denn wir kommen ja gleich noch zu deinen drei Fragen.
Also, ich möchte ja dann nochmal betonen, die Polizei ist ja dann noch gekommen. Da gab es ja dann auch sehr, sehr viele Fragen.
Stimmt, richtig. Ne?
Und die hat ja, sag ich mal, in Anführungszeichen die gegnerische Partei gerufen, die sich ja uns gegenüber als oder uns als Gegner ausgesucht haben. Stimmt. Wir sind da nicht mit einem Feindbild großartig hin, sondern wir wollten Spuren suchen. Was ganz witzig ist, in diesen Kommentaren, die du vorhin abgespielt hast, wurde ja gesagt, wir jagen hier nicht. Es wurde gesagt, wir wohnen hier nicht. Die Polizei ist aber gekommen und hat uns einen Platzverweis um ein Wohngelände gegeben. Und das ist ja schon ziemlich komisch, wenn da keiner wohnt und keiner jagt. Die sind natürlich gerufen worden, mussten sich eine Situation machen. Ich bin hin, weil ich das auch aus meinem Sicherheitsjob kenne, mit der Polizei zu kommunizieren. Und dann im Laufe des Gesprächs ist der Polizei ganz klar aufgefallen, das haben die dann auch ganz klar und offen kommuniziert, wer denn der Aggressor ist und wer da eigentlich wirklich nur Frieden möchte. Und die haben dann wirklich dann zum Schluss gesagt, wir möchten wirklich zu ihrem Schutz, dass sie sich dem Ort, wo die Eskalation sozusagen dann ausgebrochen ist, nicht mehr nähern für 24 Stunden, sprechen wir ihnen einen Platzverweis aus, aber nicht, weil wir davon ausgehen, dass sie Ärger da machen, sondern zu ihrem Schutz.
Das war tatsächlich zum Schutz, damit weitere Eskalationen ausbleiben und der Aggressorherd war tatsächlich nicht bei uns zu suchen. Ich glaube, wir waren eigentlich sehr gut vorbereitet. Und zukünftig noch von meiner Seite werden natürlich nicht alle Aktionen so offen laufen. Es wird eher viel mehr verdeckte Aktionen geben, auch vor Ort, da im Gebiet. Das werden wir weiter beobachten. Und das wird wohl kaum jemand mitbekommen, weil wir sind dann nur noch in kleinen Gruppen unterwegs oder auch einzeln oder auch in der Dunkelheit. Auf jeden Fall haben wir dieses Gebiet weiter im Blick.
Wir bleiben die Geister des Waldes.
Das ist unsere Pflicht da, genau. Definitiv, weil da ist definitiv was ganz, ganz dolle schlimm.
Richtig. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen auf Wildes Leben in Sachsen-Anhalt. Hattest du bei Instagram aufgerufen, dass man dir Fragen stellen kann? Da gab es natürlich, wie zu erwarten, eine rege Beteiligung. Und wir haben jetzt im Vorfeld mal drei Fragen ausgesucht. Die erste Frage, die der Jan uns jetzt freundlicherweise beantwortet, ist von Marcel. Wie viel Selbstbeherrschung braucht man, wenn man einen Jäger auf frischer Tat erwischt, einen Wolf töten zu wollen? Ich kann mir gut vorstellen, dass man innerlich so viel Wut und Hass gegen diesen Menschen hat und diesen gerne zum Ausdruck bringen wollen würde. Was antwortest du darauf, Jan?
Genau, also es ist ja in der Tat, dass es mir wirklich so ergangen ist dieses Jahr, dass ich, wo ich im Ansitz als Geist des Waldes war und Welpen beim Spielen beobachtet habe, 5 Welpen auf einer Wiese, das völlig surreal auf einmal 1,5 Meter vor mir, ich saß in so einer Sudangraskante, ist ein Auto angefahren gekommen, hat gehalten, hat mich natürlich nicht wahrgenommen, weil ich natürlich in Volltarnung war und wie gesagt hinter dieser Sudangraskante saß und hat dann natürlich auch die Welpen gesehen. In mir dachte ich, oh fuck, ein Jäger und Wolfswelpen, ne, ist natürlich dann in so einer Rendezvous-Zone, werden die dann natürlich öfter sein. Ich dachte, er hatte sie bis dahin noch nicht erspäht, aber später hat sich herausgestellt, dass er wahrscheinlich explizit deswegen hingekommen ist. Die Welpen waren in den Spielwaren gewesen und haben den überhaupt gar nicht mitbekommen, weil er ziemlich leise angefahren kam. Und auf jeden Fall dachte ich mir erst, okay, beobachtest die Situation, wollt auch nicht auffliegen erstmal, ne? Und sehe dann auf einmal, also völlig surreal, ich habe es mir immer mal vorgestellt als Geist des Waldes. Wir haben immer gesagt, wir gehen in die Wälder und wir werden irgendwann mal einen überführen. Aber wenn du dann in dieser Situation steckst, dass auf einmal jemand auf seinen Rücksitz greift, eine Waffe vorholt, also eine Langwaffe, und sein Fenster runter macht, ich kann euch nicht sagen, ich war schon in vielen lebensbedrohlichen Situationen, aber da war ich also völlig perplex. Ich wollte es aufnehmen, hatte mein Handy in der Hand genommen und habe immer so völlig bescheuert auf einmal auf Memos gedrückt, obwohl ich eigentlich auf Aufnahme drücken wollte und, ne? Also ich war völlig aufgeregt. Ich wusste überhaupt erstmal nicht, was ich machen soll, obwohl ich in so einem, sagen wir mal, Gewaltsituation und auch in gefährlichen Situationen eigentlich immer einen ziemlich lockeren Überblick habe. Aber dadurch, dass ich die Wölfe, mein Rudel, wirklich seit Mai da beobachtet habe, eine persönliche Bindung seit 4 Jahren zu meinem Rudel habe und so, habe ich auch irgendwie für mich persönlich, die Wölfe natürlich nicht zu mir, aber ich zu denen, eine tiefe Verbindung. Und die Welpen habe ich schon gesehen, da waren die 2 Hände groß, ne? Jetzt dieses Jahr auch. Die spielen und dann ist da auf einmal so ein Aggressor, der da meines Erachtens dem wirklich ans Leben möchte, ne? Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, dass die Situation für den oder die Sitzposition für den noch nicht so richtig gepasst hat. Und der hat da seinen Sitz, hast du so gehört, wenn man unten an den Sitz fasst, der Sitz rollt zurück und dann hakt es ja so ein, das hörst du dann außerhalb von Auto. Und dann hat er den zurückgemacht und hat diese Langwaffe, da wo das Fenster einfährt, auf der Tür abgelegt und hat durchs Zielfernrohr geguckt. Und da war bei mir, ich wusste nicht, wann fällt der Schuss, weil die Welpen waren auf 30 Meter, da brauchst du nichts, um die zu beobachten. Also du siehst die so, ne? Und dann hatte ich erst schnell an diesen Fall Kusel gedacht, wo diese 2 Polizisten in den Kopf geschossen wurden, wo da auch so eine Wilderei aufgefallen ist, ne? Und dann dachte ich, nee, kann ich nicht, ich kann es nicht beobachten, ich kann es nicht filmen. Bin aufgesprungen und habe den angeschrien, das ist ja wohl hier nicht jetzt dein Ernst. Es ist noch nichts passiert. Es ist noch kein Schuss gefallen, zum Glück. In diesem Moment hat er zum Glück auch nicht abgedrückt und sag ich mal, ein Welpe musste da sterben und der hat mich erschrockener angeguckt, wie ich mich erschrocken gefühlt habe. Mhm. Also der hatte richtig Angst im Gesicht.
Sehr gut.
Richtig doll.
Mhm.
Und ich dachte, die Welpen rennen da weg. So, und dann sagt er, also der war so erschrocken, hat mich natürlich erst überhaupt nicht selbst im Stehen in dieser Kante mit der Tarnung wahrgenommen. Und dann bin ich aufs Auto zu und da bin ich in die Schusslinie, sah ich mal rein und dachte, ich muss jetzt irgendwie ja auch gut aus der Situation rauskommen, ne? Und dann habe ich so gemacht, im Auto kann er ja die Langwaffe nicht so drehen, ne? Und dann habe ich den angesprochen, das Fenster runter und dann sagt der, ja, ich will die Wölfe nur beobachten. Da sage ich, nee, sie haben hier gerade mit einer Langwaffe auf eine geschützte Art angelegt. Ich glaube ihnen das nicht. Mhm. Naja, und jedenfalls ist er dann ein Stück weit vorgefahren. Dann dachte ich, oh scheiße, war total aufgeregt, habe das Nummernschild fotografiert. Dann hat er im Auto rumgemacht. Dann dachte ich, oh fuck, wenn der jetzt aussteigt, renn oder kämpf um dein Leben. Ne? Mhm. So, und dann ist er aber zurückgesetzt, kommt zurück. Und sagt so, ja, ich wollte nur noch mal zeigen, hier in meiner Waffe ist keine Munition drin gewesen. Nicht, dass Sie das hier noch erzählen. Und dann sah ich so, naja, aber Sie haben ja jetzt gerade da am Auto rumgemacht. Da sah ich, das ist jetzt so für mich nicht Beweis genug. Naja, dann habe ich den, wie gesagt, in ein Gespräch verwickelt. Ja, dann.
Aber du konntest deine Gefühle an dich halten. Also du konntest
ich ja, muss die an,
du
was, an,
du ich konntest muss die ja an auch, mir halten. Du konntest ja auch einwirken. Du konntest es ja auch ändern. Du warst ja nicht machtlos, sondern du hast ja die Situation übernommen letztendlich.
Genau. Ne? Man muss immer sehen, du musst ja in diesem Recht agieren, ne? Und damit das Recht auf meiner Seite bleibt, muss ich auch immer rechtssicher bleiben. Und das Problem ist, ich habe mit dem geringsten Mittel, auch in Nothilfe, diesen Angriff abgewehrt. Und dann darf ich natürlich nicht in irgendeinen Gewaltexzess, sage ich mal, da auf emotionaler Ebene handeln. Ne? Ich muss da einfach nach Recht und Ordnung handeln. Und den Angriff habe ich abgewehrt. Und das war alles, was wichtig war.
So, die Frage 2 kommt von Eva. Was kann man aktiv tun, um den Wolf zu schützen? Ich bin keine große Rednerin, aber ich möchte gerne dazu beitragen, diese tollen Geschöpfe zu schützen. Was sagst du dazu?
Tja, man kann auf viele, viele Arten Wölfe schützen, ne? Es ist so, dass du erstmal Aufklärung betreibst, ne? Aber dazu musst du natürlich auch ein bisschen Ahnung haben von Wölfen, weil sonst glaubst ja keiner. Du brauchst es nicht aus Büchern lesen oder irgendwas. Also du musst natürlich auch was vorzuweisen haben. Wenn du diesen Zugang zu dieser wilden und schönen Welt halt nicht hast, dann ist es halt wichtig, schließ dich zum Beispiel den Freundeskreis freilebender Wölfe an. Unterstütz die bei irgendwelchen Aktionen oder unterstütz uns jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Suchaktionen. Hör den Podcast oder rede einfach gut oder viele verschiedene Dinge. Man kann Aktivismus für Tiere ganz weit ausweiten. Man muss nur eine Sache rausfinden für sich und zwar, was ist mein Ding und was halte ich lange durch? Mhm. Ne? Also mein Ding wäre es nicht, auf jede Demo irgendwo, gibt ja ganz viele Demo-Leute, die halt wirklich auf Demos rennen, aber dadurch, dass ich auch wirklich ein zurückgezogenes Leben führe und halt diesen Zugang zu dieser schönen und wilden Welt, zu dieser friedlichen Welt habe, ne? Außerhalb unserer völlig zerstörerischen und gewaltvollen Welt, wo Empathie eigentlich gar nichts mehr wert ist und wo andere Lebewesen außer dem Menschen für viele Menschen überhaupt gar nicht mehr zählen, ja, wo einfach völlig normal ist, dass Tiere getötet werden, dass Spinnen totgetreten werden. Also dieses Leben von anderen Lebewesen hat ja in dieser menschlichen Welt kaum noch irgendeinen Wert. Mhm. Und deswegen halte ich mich so gerne in dieser wilden Welt auf und bin so glücklich, dass ich Zugang zu dieser wilden Welt der Wölfe habe, die eigentlich so eine verspielte und spielerische Welt ist, ne? Ja. Und wichtig ist nur eins, ich habe viele Vorträge gemacht. Ich bin an Schulen gegangen, ich bin an in Jugendclubs gegangen. Da habe ich einen sehr, sehr guten Zugang hier zu so einer ganz wichtigen Jugendclubleiterin bekommen, die ihren Kindern dann, also von die dann sozusagen mit guten, positiven Vibes über den Wolf aufwachsen. Ne? Mhm. Das ist sehr wichtig. Und finde irgendwas, was dich lange dabei bleiben lässt. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, der größte Rat, den man machen kann. Geh raus in den Wald. Sei aktiv in den Wäldern, unterstütze deine lokalen Wölfe, indem du Präsenz zeigst in den Wäldern, weil nämlich Kriminalität kann nur da entstehen, wo keiner hinguckt.
Ja, je mehr wir sind, die gucken, desto schwieriger wird es, ne? Die
Wölfe. Richtig, und deswegen sind wir ja auch, so wie Guido vorhin auch sagte, sobald du als, sagen wir mal, Sehender, also als Sehender bezeichne ich uns mal. Er sagte ja mit diesen 500 mm Objektiven, für alle Hörer, das ist jetzt nichts, was mit Waffen zu tun hat, 500 mm, sondern das sind Objektive von Fotokameras.
Diese riesengroßen,
genau. Womit du, aber ich bezeichne uns wirklich als Sehende. Also, weil wir sind im Wald und sehen, was uns oft
und viel anders verkauft werden soll. Also uns soll ja verkauft werden, da wo der Wolf ist, gibt's keine anderen Tiere mehr, was natürlich nicht stimmt. Aber wenn dann diese Sehenden in diesen Bereichen sind und das eigentlich Unsichtbare sichtbar machen, dann ist das natürlich nicht gewünscht, weil wir ja eine ganz andere Geschichte zu erzählen haben, als die vom bösen Wolf.
Ja. Frage 3 kommt von Mike, die Abschlussfrage für heute, bevor wir dann gleich zu euch kommen. Also unsere Mitstreiter, die mit vor Ort waren, die haben das letzte Wort in dieser Podcast-Folge. Aber kurz noch Frage 3. Was war deine gefährlichste Situation im Wald und wurden dir Wölfe schon mal gefährlich?
Also Wölfe wurden mir persönlich noch nie gefährlich und ich bin, glaube ich, Wölfen, also da bin ich vielleicht 1-2% auf der Welt schon so nahe gekommen, wie viele das gerne würden. Aber eigentlich hatten Wölfe immer Angst vor mir und ich noch nie vor denen. Es gab noch nie eine gefährliche Situation, egal wie viele Wölfe um mich rum waren. Ich bin oft unter Wölfen, aber von denen geht keine Gefahr aus. Meine gefährlichste Situation im Wald waren schon viele. Ich wurde bedroht. Ich bin schon in einem nicht abgesperrten Bereich sozusagen einer Treibjagd, bin ich früh hingefahren. Der Ansitz von so einem sehenden Geist des Waldes, von so einem Wildtierfotografen, beginnt natürlich noch tief in der Dämmerung. Kann Thomas ja auch bestätigen. Der begibt sich ja auch oft schon in der tiefen Dunkelheit in die Wälder, habe ich ja in den letzten Podcast-Folgen auch gehört. Und habe da natürlich angesessen. Und auf einmal habe ich mich gewundert, meine Güte, was ist denn jetzt hier los? Da kam lauter SUVs angerückt und. Und auf einmal habe ich schon gesehen, der Rendezvousplatz der Wölfe war nicht weit weg. Die sind schon panisch, sage ich mal, vor diesen Autos geflüchtet. Und ich dachte, meine Güte, was geht denn jetzt? Auf einmal habe ich dieses kranke Rumgebrülle und dieses Gebelle von diesen Hunden da gehört. Und auf einmal gingen die ersten Schüsse los. Ich habe mich mitten in einer Treibjagd befunden. Und das Problem war, ich war mitten in diesem Gebiet. Also ich war nicht irgendwo am Rand, bedeutet, ich sitze ja immer bodennah, ich sitze nicht auf dem Hochsitz oder so, habe mich erstmal so richtig sacken lassen und habe mich richtig eng hinten an diese Kiefer ran und hatte richtig Schiss, dass mich irgend so ein Querschläger trifft, ne? Und also das war eine gefährliche Situation. Zweite gefährliche Situation war gewesen, da bin ich einfach gepirscht im Wald und wollte mal gucken, was ich den morgen so sehe, wollte einfach spazieren gehen, mal nicht einen Ansitz machen und hatte Hirsche beobachtet und gehe so rauf auf so eine Schneise, ne? Und guck so zufälligerweise zum Glück nach links und auf einmal steht da so ein Typ mit einem Skistock zwischen mir, also ich war dann im Mittelpunkt, rechts von mir Hirsche und links von mir der Typ, also ich bin fast in so eine Schusslinie reingelaufen, stell mal vor, der schießt da einfach und ist nicht abgesperrt, das bedeutet, eigentlich ist ja so ein Hochsitz auch dazu da, dass dann so ein Kugelfang ist, also dass die Kugel halt nicht unendlich fliegt und nicht irgendwie irgendjemanden da hinten irgendwo trifft, sondern dass die halt auch in den Boden schießen. Aber nein, der steht mit einem Schießstock da, gerade. Bedeutet, der verfehlt eventuell das Stück Wild, was er beschießt. So nennen die das ja, Stück Wild. Also Stück ist ja schon mal, sagen wir mal, abnormal, dass du ein Lebewesen als Stück bezeichnest, ne? Mhm. So, und stell mal vor, ich hätte hinter dem Hirsch gestanden und der hätte ihn nicht getroffen, dann hätte mich das getroffen. Weißt du, wie ich meine?
Ich darf sowas gar nicht hören. Thomas und Jan, versprecht ihr mir bitte eins, wenn ihr künftig in den Wäldern unterwegs seid, jetzt wo ich all diese Geschichten kenne, passt ihr bitte auf euch auf.
Definitiv.
Natürlich. Ja, das war's heute für den Podcast. Eine ziemlich lange Folge. Ich glaube, auch sehr spannend. Wir möchten uns bei dir bedanken, lieber Jan, für deine Ausführungen, vor allen Dingen für dein Engagement vor Ort, vor allen Dingen aber auch für dein Engagement generell in Sachen Natur- und Artenschutz, in Sachen Wolf. Ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ja, an dich natürlich auch, Sabine, ganz lieben Dank. Und wir hören jetzt nochmal ganz viele Stimmen aus der Runde von Treuen Brizen.
Dann beste tschüss, Grüße bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, ja, ich danke euch.
Ciao, ciao.
Wenn ihr alle kurz berichten könntet oder jeder ciao. Mal ganz kurz ein Statement abgibt, was er heute erlebt hat, bitte nur in ein paar Sätzen, auch wenn es ganz viel war teilweise, so wie bei uns, körperliche Bedrohung. Aber wir haben auf jeden Fall extreme Präsenz gezeigt und ich glaube auch eine äußerst nachhaltige Wirkung. Auf der Gegenseite lagen die Nerven blank und vielleicht gehen wir jetzt genauso schnell mal durch und jeder sagt ein Statement, aber bitte nicht so lange, damit wir auch alle nach Hause kommen, damit wir von allen den Eindruck haben, wie habt ihr euch gefühlt, was habt ihr erlebt, ganz kurz, aber in wenigen Sätzen.
Ja, schöne Veranstaltung erstmal, toll. Ich möchte sagen, der Schuldige hat sich schon gemeldet und er war schon da und hat sich zu erkennen gegeben, dass er jetzt Angst hat vor uns allen, weil wir uns zusammengeschlossen haben und dafür was tun, dass dieser Mordfall aufgedeckt wird.
Super. Also wir haben ja die ausgehobene Grube gefunden, auch sehr verdächtig. Und auffällig war, dass als wir in dem Gebiet waren, natürlich die Präsenz stärker wurde und der Druck stärker wurde.
Also das Gebiet, wo der Wolf wahrscheinlich liegt.
Das war die heiße Gegend, ja, denke ich.
Ja, also ich bin froh, dass ich euch alle mal kennenlernen durfte, auf jeden Fall, weil wir ja noch nicht so lange in der Bubble sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir das hinkriegen, eine Gruppe zu bilden, ja, wenn nochmal solche Aktionen stattfinden, dass man sich schneller vernetzen kann.
Toll, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Magst du was sagen?
Ja, ich habe zwar nicht viel gefunden, aber es war schön, sich mal mit Gleichgesinnten zu treffen und einfach mal zu gucken.
Deine Zeit wird kommen bei der nächsten Suche.
Bestimmt.
Das verspreche ich dir. So, ja, mein Mann.
Der Truck mit den Jägern fuhr langsam an dem zweiten Parkplatz vorbei, den ich bewacht habe. Der ist so 2-3 Zentimeter an einem Auto vorbeigefahren, sehr langsam. Und interessanterweise kam danach die angebliche Yachtaufsicht.
Ja.
Das war sehr interessant. Die sich nicht ausweichen wollten, aber na gut.
Okay. Und sie wollten auch nicht sagen, warum sie überhaupt da sind. Man hat uns zufällig gesehen und ist dann zufällig auf uns gestoßen. Schön, dass sie uns gefunden haben. Schön, dass wir so präsent waren. Gut, reicht.
Okay. ja, war schön, hier mit den allen zusammen zu sein, dass wir alle für den Wolf kämpfen. Und schade, dass wir nichts gefunden haben.
Okay, Madeleine, es war jetzt zittern noch die Knie.
So ziemlich. Es war super. Solche Suchen müssen viel öfters stattfinden. Und
machen wir.
Ich hoffe.
Das ist versprochen, das machen wir. Ja.
Ich finde es auch wichtig für Aufklärung und weniger Hetze. Und man merkt, dass was verborgen ist hier.
Ja,
man
merkt, irgendwas ist hier faul im Staate Dänemark. Ja.
Sabine, Holger? Darf ich länger als 2 Minuten?
Ja, nein, bitte nicht.
Na, erstmal, also ich finde, es war ein voller Erfolg. Dass man nicht weiterkam, lag daran, dass da eben überall Koppelzäune waren. Das Entscheidende war aber, finde ich, dass wir noch rüber an das Waldstück gegangen sind.
Wenn ein E-Auto fährt, hört sich das so an.
Weil, da sehe ich genauso wie Claudia, das offenbar der Punkt ist, wo sie
Dreck am Stecken haben.
Ihr schmutziges Handwerk versteckt haben, sonst wären sie da nicht so präsent gewesen, weil hier vorher hat sich ja keiner gezeigt. Genau. Also der Wald ist sicherlich der Platz, wo wir auch weiter suchen müssen.
Na, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Da gucken wir doch noch mal vorbei, oder?
Genau.
Jan.
Wunderschöner Tag mit vielen Leuten, mit einem Herz für einen Wolf. Wir haben ins Wespennest gestochen.
Ja. Genau.
Wir haben Präsenz gezeigt und besser geht's doch nicht.
Würde ich auch so sagen. Wir sehen uns ja, wir hören uns im Podcast.
Ich bin erstmal dankbar, dass ich Teil dieser Runde sein durfte heute. Das war wirklich grandios. Und mein Highlight war heute natürlich meine erste Wolfssichtung. Heute Morgen auf dem Weg hierher.
Ich freue mich für dich mit, total.
Danke.
Ich habe es noch vor mir. So,
also ich war ja eine von denen, die ja unfreiwillig Kontakt mit dem Pickup machen durften, mussten, fast machen mussten. Und ich habe irgendwie den Mädels nur eine Frage gestellt, welche Veranlassung hat ein Mensch wirklich so eine Körperverletzung oder weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, ob es noch weitergeht sogar, in Kauf zu nehmen. Also was muss da passieren, um so ein Risiko zu gehen? Wahnsinn.
Absolut, berechtigte Frage.
Ich bin einfach nur glücklich, dass ich alle kennengelernt habe und dass wir doch echt was erreicht haben und zumindest Präsenz gezeigt haben.
Also erstmal mega geile Veranstaltung. Ich bin super froh, auch hier mit dabei zu sein. Also wirklich, Sabine, du bist auch geil.
Nein,
also doch, wirklich. Also wirklich die Aktion, die wir jetzt vorhin gerade erlebt haben, die musste so sein. Aber auch ein bisschen schockierend.
Ja.
Auch
zu was menschenfähig sind.
In dieser Situation, wo das Pickup auch... Also es war wirklich 30 Zentimeter zwischen uns. Es hätte auch anders ausgehen können.
Richtig.
Ne? Ja, es war eine tolle Aktion. Man konnte sich mit dem einen oder anderen austauschen und zum Ende wurde es noch sehr spannend.
Also ich bin auch sehr froh, dass ich heute hier sein konnte und eben diese ganze Aktion unterstützen konnte. Und am Ende hat man dann sicherlich auch gemerkt, dass der Mann mit der ganzen Sache dann doch das ein oder andere zu tun hat.
Ja, glaube ich auch. Die Indizienlage ist erdrückend, sagen wir mal so, ne?
Ja, ich bin auch froh, dass ich hier sein konnte. War das erste Mal und bestimmt auch nicht das letzte Mal. Und würde mich freuen, wenn man auch den Kontakt ein bisschen halten könnte.
Klar.
Und dass ich dann beim nächsten Mal auch wieder dabei sein kann.
Also eins ist klar, wir müssen alle zusammenhalten und der Kontakt muss natürlich weiter bestehen. Auch hinter den Kulissen.
Ja, das machen wir doch sowieso.
Ne? Also insgeheim, das machen wir ganz geheim.
Also ich bin immer noch echt stark beeindruckt von dem, was jetzt in der letzten Stunde passiert ist. Es ist tatsächlich mein Erstkontakt gewesen mit diesen Menschen. Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich hatte jetzt keine Vorurteile oder so, aber ich dachte mir so, ich würde es mir einfach gerne mal angucken und ich bin
na nicht mal erschrocken, aber dass sich das so bestätigt hat, wie diese Leute mit Menschen umgehen.
Was wir immer so posten,
ja,
das ist plötzlich Realität.
Also das hat sich, also das habe ich jetzt das erste Mal erlebt und es ist wirklich unbegreiflich, woher diese Anti-Haltung gegen die Natur kommt und gegen die Menschen, die sich für die Natur einsetzen.
Wir müssen noch mal ganz kurz sagen an dieser Stelle, wir haben ja nichts gemacht,
gar nichts.
Wir sind einfach nur spazieren gegangen. Wir sind Feldwege abgegangen, wir haben rechts und links von den Feldwegen geguckt, wenn wir Dinge gefunden haben, die uns spanisch vorkamen, wo wir gesagt haben, hier ist Müll, hier ist eine Grube, hier ist ein Hügel. Wir haben uns ordentlich aufgeführt.
Richtig,
wir sind viele, aber wir waren in Gruppen unterwegs. So, umso schlimmer, oder?
Ja, absolut. Also es ist erschreckend.
Finde ich auch.
Ja, ich fand's klasse. Wir haben auf jeden Fall ein Ziel erreicht. Die Leute sind jetzt hochgradig nervös.
Jetzt kommt die Polizei.
Jetzt kommt die Polizei.
Pass auf, dann muss ich jetzt ganz kurz, sagt ihr noch euer Abschlusssatz bitte. Dann
wir haben den Druck erhöht.
Ja, genau.
Das ist es.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, jetzt wird's genau richtig so hart. Wir kämpfen. Ja. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen, dass sie einfach unsere Wölfe töten.
Richtig.
So geht's nicht mehr weiter.
Sehr geiles Statement.
Wir müssen zeigen, dass wir da sind.
Ganz genau.
Das ist die
Rosi, so machen wir das. Nicole.
Wir halten zusammen. Bisher habe ich alleine alles immer durchziehen müssen bei mir zu Hause, aber hier haben sie mal richtig eins auf die Klappe.
Genau, wir schaffen das. Wir halten zusammen. Ja. Mein Podcast-Partner.
Ja, ich kann mich nur bei allen bedanken. Prima Zusammenhalt, wirklich Entschlossenheit. Wir haben wirklich nichts provoziert, aber wir haben vieles gefunden und es ist erschreckend, wie hier mit der Natur umgegangen wird. Es ist erschreckend, wie mit Menschen hier umgegangen wird. Und ja, darüber wird es noch zu reden geben.
Na, wir reden ja im Podcast darüber jetzt noch, ne?
Ja.
Freue ich mich schon drauf.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.